Herzlich willkommen zu Episode 95 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Wir nehmen heute auf aus Ovango. Ziemlich im Zentrum der Nordinsel Neuseelands sind wir mittlerweile und es ist der 26. Januar 2026.
Die letzte Episode, die haben wir aufgenommen in der Stadt Nelson, ganz im Norden der Südinsel Neuseelands, direkt beim geografischen Zentrum Neuseelands, im Nordosten des Great Taste Trail Loops. Und von dort wären es dann eigentlich nur noch so 1 bis 2 Fahrtage bis Picton gewesen, auf dem direkten Weg. Und Picton ist dann die Stadt, von wo aus die Fähren zur Nordinsel übersetzen. Allerdings hatten wir bis zu unserer Überfahrt mit der Fähre noch so 8 bis 9 Tage Zeit, denn wir hatten die Fähre schon recht weit im Voraus gebucht, da wir jetzt ja hier so ziemlich in der Hochsaison in Neuseeland unterwegs sind und entsprechend die Fähren da auch deutlich teurer sind. Also die benutzen halt auch so Dynamic Pricing Systeme, also wenn viel Nachfrage ist, wird es teurer. Aber wir haben dann, als wir mal vor ein paar Wochen schon geschaut haben, noch einen günstigen Slot gefunden, also haben wir dann direkt zugeschlagen und ja, entsprechend hatten wir halt die Fähre schon ja einige Wochen im Voraus gebucht und hatten entsprechend jetzt halt noch so 8 bis 9 Tage Zeit bis zur Überfahrt. Das heißt, zur Fähre kommen wir dann später, aber jedenfalls sind wir eben jetzt nicht direkt nach Picton zur Fähre geradelt, sondern sind dem Great Taste Trail noch etwas weiter im Uhrzeigersinn gefolgt. Das heißt, wir sind von Nelson aus wieder Richtung Süden ins Landesinnere gefahren.
In der letzten Episode haben wir ja schon gesagt, dass der Great Taste Trail jetzt nicht so der spannendste oder interessanteste Radweg in Neuseeland war, den wir gefahren sind. Das wurde alles in allem auch hinter Nelson nicht besser. Aber immerhin gab es da mal einen alten Eisenbahntunnel, durch den der Radweg durchgeführt hat. Der hieß Spooner's Tunnel, wurde 1893 gebaut und dann 1955 stillgelegt. Der Tunnel ist 1,35 Kilometer lang und laut der Infotafel vor dem Tunnel ist das wohl der längste stillgelegte Eisenbahntunnel Neuseelands und der 5. längste der Welt, der überhaupt für Fußgänger und Radfahrer freigegeben wurde. Haben wir jetzt nicht genau nachgeprüft, ob das auch wirklich so ist, aber jedenfalls ist der Tunnel ohne jede Beleuchtung. Es gibt zwar keine Kurve im Tunnel, aber es gibt so einen Knick, also einen vertikalen Knick im Tunnel. Das heißt, man fährt erstmal relativ, also flach rein, dann geht es ein bisschen bergauf und am Ende ist es dann wieder flach. Und dadurch sieht man halt, trotz dass es eigentlich geradeaus geht, die meiste Zeit im Tunnel keinen der Ausgänge. Und es ist ja schon stockdunkel für 1 Kilometer oder so, bis man dann wieder zum anderen Ende kommt.
Ja, ansonsten war die Region da vor allem durch Forstwirtschaft geprägt. Das heißt, endlose Nadelbaum-Monokulturen haben sich da über die Berghänge gezogen. Dazwischen auch immer wieder riesige Brachflächen. Das heißt, offensichtlich, wenn das Holz geerntet wird, dann nicht immer nur einzelne Bäume, sondern gleich mehrere Hektar auf einmal. Sind noch an einem Schild vorbeigefahren. Da stand drauf: Corsican Pine Tree Plantation, gepflanzt 1929, geerntet 1982, dann wieder gepflanzt 1983. Das heißt, ja, die nächste Ernte ist dann also so in rund 10 Jahren wieder fällig. Offensichtlich. Ja, also diese Forstwirtschaft hier südlich von Nelson, die hat auf uns schon so ziemlich wie die unökologischste und unschönste Landnutzung gewirkt, die wir bis dahin in Neuseeland gesehen haben. Ich meine, ich weiß nicht, ob letztlich Schafweiden wirklich besser sind, aber sie sehen halt zumindest mal irgendwie idyllischer aus. Also so vom optischen Eindruck her war es einfach irgendwie unschön. Und tatsächlich haben wir dann auch nur 2 Tage später weiter südlich, ja, wir sind ja Richtung Süden gefahren jetzt wieder, immer wieder Infotafeln am Wegesrand gesehen, die dann über Bemühungen zur Eindämmung der sich unkontrolliert ausbreitenden invasiven Kiefern in fast ganz Neuseeland informiert haben. Ja, woher diese Kiefern wohl kommen?
Immerhin haben wir am ersten Abend nach Nelson zwischen den Kiefern ein verstecktes Plätzchen für unser Zelt gefunden. Also waren sie immerhin zu irgendwas Nutze, für uns zumindest. Ja, und in dieser Gegend, wo diese ganzen Kiefern gepflanzt wurden, da haben wir den Great Taste Trail dann auch wieder verlassen, um noch weiter nach Süden zu fahren. sind dann nahe des Ortes St. Arnaud, der für den See und zum Wandern bekannt ist, auf den Highway 63 getroffen, sind aber nicht in diese Stadt reingefahren, sondern an der Kreuzung direkt weiter. Und an sich ist der Highway 63 relativ wenig befahren. Und der hätte uns jetzt wiederum geradewegs nach Picton bringen können, schön flach bergab, also gemäßigt bergab, zum Runterrollen eigentlich mit Rückenwind an dem Tag. Aber dann wären wir immer noch einige Tage zu früh in Picton gewesen für unsere Fähre. Also haben wir uns das Bergabrollen verkniffen in dem Moment und stattdessen den Ersatzplan, den wir gemacht haben, die Tage zuvor schon gewählt. Und zwar wollten wir über die sogenannte Rainbow Road noch weiter nach Süden bis kurz vor die Stadt Henmar Springs fahren und dann über die Molesworth Route zurück nach Norden. Und das ist schon ein signifikanter Schlenker nochmal, nämlich 285 Kilometer lang. Also das ist so ein Schlenker, dass wir auch gerade geschwankt haben, ist es dann nicht schon zu lang für unsere Zeit, aber es sollte eigentlich noch passen und deswegen, ja, haben wir das gemacht.
Auf unserer Karte heißen diese Straßen übrigens weder Rainbow Road noch Molesworth Road oder Molesworth Route oder so, sondern stattdessen heißt die Rainbow Road eigentlich Wairau Henmar Springs Hydro Road, also benannt nach dem Wairau River, den man da größtenteils entlang fährt und eben nach der Stadt Henmar Springs, die man auf dieser Straße dann erreichen würde, wenn man nicht vorher auf The Molesworth, was auch so, ja, irgendwie so eine Touristen-/Fahrradroute ist, abbiegen und dann zurück nach Norden fahren würde. Und diese The Molesworth-Route, die heißt eben auf unserer Karte im ersten Abschnitt Acheron Road und dann später Avatir Valley Road, benannt nach dem Acheron River und dem Avatir River, der da dann fließt. Trotzdem hat sich halt unter Reisenden irgendwie der Name Rainbow Road und auch eben Molesworth durchgesetzt. Vor allem bei Rainbow halt wahrscheinlich, weil er einfach irgendwie sehr viel schöner und ansprechender klingt. Die Namen Rainbow und Molesworth, die leiten sich eigentlich von den Stations ab, die dann in den jeweiligen Tälern liegen, beziehungsweise die jeweiligen Täler besitzen. Also Stations, das gab es auch schon in Australien, das Konzept. Das scheint sowas wie eine Kombination aus Outpost, fernab der Zivilisation, und Farm, also Bauernhof, zu sein. Das heißt, denen gehören dann typischerweise riesige Gebiete an Land, also sehr viel mehr, als sie jetzt wirklich unbedingt direkt für ihre Viehwirtschaft, also insbesondere Kuh-, Rinder-, Rindfleischwirtschaft, aber hier natürlich auch Schafswirtschaft bräuchten. Das heißt, wenn wir jetzt hier 43 Kilometer durch dieses Gebiet der Rainbow Station gefahren sind, dann heißt es jetzt nicht, dass man nur irgendwie an Äckern, Traktoren und Schafweiden vorbeifährt. Die gibt es da schon auch, also vor allem Schafe jetzt in dem Fall. Aber es gibt halt auf dem Gelände dieser Station auch viel Wald und viel unberührte Natur, die aber halt trotzdem Privatbesitz ist und entsprechend ja halt von der Station verwaltet wird.
Ja, im Falle von der Rainbow Road stand auf einem Schild sogar, dass die Rainbow Station das Land von der Krone gepachtet hat. Also womöglich gehört das Land in diesem Fall sogar König Charles oder so. Ja, und weil die Gebiete dieser Station so riesig sind, führen da manchmal dann auch Straßen mittendurch. Also wir schätzen mal, da gibt es dann entsprechende Absprachen und Vereinbarungen mit den entsprechenden Behörden, wie er dann für den Erhalt der Straße zuständig ist und das oder wie man sie öffentlich befahren darf. Und bei der Rainbow Station, da gibt es dann noch eine Besonderheit, nämlich die Rainbow Station darf offenbar Maut für die Benutzung der Straße durch ihr Land verlangen. Aber immerhin sind die Preise gut gestaffelt. Also für ein Auto zahlt man 30 Euro, für ein Motorrad 15 Euro und als Fahrrad 2,50 Euro. Und wenn man zu Fuß durchwandert zum Beispiel, dann ist es ganz umsonst. Und ja, da gibt es dann halt einfach irgendwo am Wegesrand so ein Häuschen, wo jemand drin sitzt, der den Bar dann abkassiert und einen noch unterschreiben lässt, dass man selber verantwortlich ist, wenn man halt gegen Baum fährt oder keine Ahnung, Unfall und ja, wenn halt irgendwelche Naturereignisse ist, sodass die halt keine Verantwortung für irgendwas übernehmen wollen, weil sie ihre Straße nicht gescheit instand halten oder sonst was. Ja, und noch gut zu wissen ist vielleicht der Typ in seinem Häuschen, der sitzt da nur im Sommer permanent. Also zwischen Weihnachten und Ostern, da ist die Straße auch offiziell geöffnet. Und da kann man einfach reinfahren und dann halt bezahlen. Und außerhalb dieser Zeit müsste man sich erstmal telefonisch bei der Station ankündigen und abklären, ob man überhaupt durchfahren darf. Ja, und das war also unser Plan. Und ja, weil diese Stations eben auch recht abgelegen liegen und weil wir eben im Prinzip an den zwei Städtchen, die da dann in der Nähe liegen, auch vorbeigefahren sind, weil wir uns den Umweg sparen wollten, haben wir auch schon in Nelson für die komplette Strecke Lebensmittel eingekauft, also für insgesamt 8 Tage. Also 7 Tage eigentlich und einen Puffertag haben wir noch gerechnet als Ruhetag vielleicht. Das ist vielleicht sogar mehr, als wir jemals im Outback in Australien gerechnet hatten. Weiß nicht, ob wir auch wirklich mehr eingekauft haben, gewichtstechnisch, weil diesmal haben wir auch schon auch geschaut, dass wir kleine und haltbare Sachen kaufen, zum Beispiel Maggi-Päckchen als Soße. Braucht nicht viel Platz. Und tatsächlich haben wir von Barbara und Tim auch noch ein Päckchen von ihren eigenen dehydrierten Früchten mitbekommen. Also ja, getrocknete Früchte, die sich dann natürlich auch länger halten und nicht so schwer zu tragen sind.
Ja, sind dann also am zweiten Tag hinter Nelson, am zweiten Tag nach Nelson auf die Rainbow Road und damit ins Tal des Wairau Rivers eingebogen und haben da dann schon nochmal eine ganz neue Seite von Neuseeland kennengelernt. Also seit wir Zentralasien verlassen hatten, hat uns nichts mehr so sehr an Kirgisistan und Tadschikistan erinnert. Die Straße, die führt da durchs Hochgebirge. Die Berge ringsrum sind über 2000 Meter hoch. Das ist deutlich höher als die Baumgrenze hier im Norden von der Südinsel. Das heißt, während die untere Hälfte der Berghänge noch tiefgrün bewaldet ist, ist halt die obere Hälfte grau, felsig und zerklüftet. Am Straßenrand dominiert der blaublühende, gewöhnliche Natternkopf das Bild mit seinen rosa Staubblättern, der natürlich auch eine invasive Art ist. Die kommt eigentlich aus Europa und Zentralasien. Dort kommt er eigentlich natürlich vor, aber hier hat man ihn eben auch überall am Straßenrand gesehen, insbesondere jetzt auch hier entlang der Rainbow Road. Und ja, unten dann in der Mitte, unten im Tal, da tost dann der türkise Wairau River.
Ja, wieder in ziemlich vielen Stromschnellen, also so wie die Flüsse, die wir da im Süden der Südinsel hatten, um Queenstown und sonst was. Schöner Fluss wieder. Und anfangs waren wir dann eben auf 600 Meter über dem Meeresspiegel, wo wir an den Fluss gekommen sind. Und abends haben wir dann schon auf 900 Meter gezeltet. Und als wir das Tal dieses Flusses verlassen haben, da waren wir dann schon auf 1100 Meter. Und da ist dann die Landschaft auch unten im Tal nicht mehr von Wald geprägt, sondern von karger Steppe, also ja kaum eine Pflanze gewesen, die höher als kniehoch wächst. Und dadurch hat eben sowohl der Blick in die Ferne freie Bahn, wie auch der Wind. Also man fährt da einerseits durch enge felsige Schluchten, genauso aber auch durch weite, ausgedehnte Täler. Also wäre auf jeden Fall ein absoluter Traum für Landschaftsfotografen, da zu sein. Einziges Manko, das diesen Traum trübt, ja, sind die ganzen riesigen Hochspannungsleitungen, die durch das gesamte Tal gebaut wurden und zwar in doppelter Ausführung nebeneinander. Wer seine Bilder bearbeitet, kriegt die vielleicht raus. Wir sind zu faul, unsere Bilder so stark zu bearbeiten. Das heißt, da sehen sie meistens noch drauf.
Ja, außerdem wollen wir es ja auch zeigen, wie es ist. Ganz ungeschönt und authentisch. Wäre noch schöner.
Ja, aber nach dem, was wir gelesen haben, haben sie die Straße damals erstmals auch nur gebaut, um die Stromleitungen bauen zu können. Insofern darf man sich da wohl nicht beschweren, sonst könnte man da überhaupt nicht durchfahren. Ja, so oder so, die Ähnlichkeit zu Kirgisistan oder auch Tadschikistan hat uns echt überrascht und erstaunt, weil es halt nochmal so anders ist wie überall sonst in Neuseeland, wo wir vorher so waren. Und ich halt sofort gedacht habe, hey, das sieht genauso aus wie in Zentralasien. Vielleicht kam mir der Eindruck auch deswegen so authentisch oder ähnlich vor zu Zentralasien, weil auch die Straßenqualität genauso war wie in Zentralasien. Und das trotz der Maut, die ich für diese Straße bezahlt habe. Also mit den Radwegen, die wir bisher so hatten in Neuseeland oder auch dem Highway an der Westküste, hat das hier nicht mehr viel zu tun. Die Autos, die hier fahren, sind nicht ohne Grund Geländewagen mit Allradantrieb. Denn die Straßen sind sehr steinig, kiesig, immer wieder auch mal sehr, sehr steil. Es gab auch zwei Flussquerungen, bei denen das Wasser fast bis an unsere Radnabe gereicht hat. Und der Untergrund bei den Flussquerungen war dann so steinig, dass Barfußgehen sehr unangenehm war. Also an sich, Flussquerungen hatten wir in der Mongolei schon deutlich schlimmere. Aber unsere Sandalen wurden ja leider in Timor von Hunden geklaut. Das heißt, wir müssen entweder barfuß durch den Fluss laufen, was sehr unangenehm war hier mit den Steinen. Oder wir müssen halt versuchen, durchzufahren, so weit wie es geht. Und wenn wir dann halt doch es nicht schaffen und umfallen, dann landen wir halt mit unseren Schuhen im eiskalten Bach und dann sind die Schuhe halt danach noch stundenlang pitschnass.
Und, haben wir es geschafft? Oder waren die Schuhe am Ende pitschnass?
Die Schuhe waren am Ende pitschnass, also zumindest spätestens nach der zweiten Flussquerung.
Ja, aber immerhin war das Wetter zumindest an den beiden Tagen mit den Flussquerungen, aber eigentlich auch alles in allem, muss man sagen, wirklich richtig gut. Ein Traum teilweise sogar, strahlend blauer Himmel über den von Fels und Geröll grauen und von dürrem Gras hellbraunen Bergen. Trotz der Höhe, auf der wir hier generell so unterwegs waren in diesen Tagen, haben die Tage zu den wärmeren gehört, die wir in Neuseeland bisher so hatten. Und gerade dann auch, als wir den höchsten Pass der Rainbow Road erreicht haben und da am höchsten Punkt eben auch angekommen waren, wo man eigentlich ja meinen würde, es ist vielleicht am kältesten, aber auch da hat die Sonne vom Himmel gebrannt und gegen die Sonne ist dann selbst der kühlende Wind kaum angekommen, auch wenn er da durchaus recht heftig gefegt hat.
Ja, dieser höchste Pass ist übrigens der Island-Saddle und der ist 1347 Meter hoch. Und wer sich jetzt erinnert, wir hatten in Episode 93, also in der vorletzten Episode, gesagt, dass der 970 Meter hohe Lindis-Pass, den wir damals überquert haben, voraussichtlich unser höchster Punkt in Neuseeland sein wird. Das müssen oder dürfen wir jetzt korrigieren. Damals hatten wir nämlich noch nicht geplant, diese Rainbow Road eben zu fahren. Und jetzt können wir aber mit Sicherheit, also mit einiger Sicherheit, sagen, dass wir in Neuseeland nicht noch höher kommen werden als beim Island Saddle. Denn der Island Saddle ist Neuseelands höchste öffentliche Straße überhaupt. Mit, wie gesagt, 1347 Metern.
Da das Land da überwiegend zu irgendwelchen Stations gehört, also vor allem eben zur Rainbow Station und zur Molesworth Station, aber auch irgendwie eine Möller Station und so hat man mal irgendwie noch am Rande geschnitten und so, also gibt es noch mehr davon. Deswegen darf man da natürlich auch mal wieder nicht einfach so zelten. Bei der Rainbow Road gibt es aber im Abstand von maximal 30 Kilometern kostenlose ausgewiesene Zeltplätze. Das ist dann eigentlich völlig angenehm und praktikabel. Darunter war auch ein sehr schöner Platz am Tennyson-See, so ein ca. 3 Kilometer langer See auf 1100 Meter Höhe, oberhalb der Baumgrenze. Wunderschön, aber halt schon auch entsprechend gut besucht. Also als wir da waren, haben sogar in derselben Nacht noch 6 andere Radfahrer alleine schon da zusätzlich zu uns übernachtet, ganz zu schweigen von den ganzen Campervans. Und gut, Campervans gibt es ja gar nicht so viel, weil du musst ja irgendwie Allrad haben, um da hinzukommen, aber es gab halt einen Haufen Geländewagen mit Dachzelt oder die dann halt das Zelt neben das Auto gestellt haben oder so. Aber es gab schon auch den einen oder anderen Camper da. Weiß ich nicht, ob der Allrad hatte oder ob er keins hatte und einfach trotzdem irgendwie da hingekommen ist. Ja. Die Nacht, die war dann ziemlich stürmisch dort an dem See, weil man halt auch null Windschutz hatte. War wahrscheinlich, würde ich schätzen, schon so unter den Top 5 der windigsten Nächte, die wir so hatten auf unserer Tour. Das Zelt hat das schon problemlos ausgehalten. Das ist jetzt nicht zerrissen oder davongeweht worden, aber es hat halt die ganze Nacht geflattert und geraschelt, so laut, dass es halt schon nicht so einfach war, da Schlaf zu finden.
Ja, und als wir am Morgen aufgewacht sind, da hat es außerdem geregnet, was für mich den Vorteil hatte, dass ich mich einfach umdrehen konnte, ohne von dir rausgeschmissen zu werden. Hatte ich ja meine Begründung. Wir haben dann auch noch im Zelt gefrühstückt und als wir dann später aus dem Zelt gekrochen sind, hat es nur noch leicht getröpfelt und kurz nachdem wir losgefahren sind, hat wieder die Sonne geschienen. Und es war immer noch windig, aber den Sturm aus der Nacht, der nicht nachgelassen hat eben am Morgen, den hatten wir nun zumindest im Rücken, was für unsere Geschwindigkeit sehr zuträglich war. Außerdem ging es circa 50 Kilometer alles am Clarence River entlang, der eben aus dem Tennyson-See rausfließt, gleichmäßig bergab. Und so sind wir nach kaum mehr als 2 Stunden so weit gefahren wie am gesamten Tag davor. Ja, hin und wieder wurde man schon ein bisschen ausgebremst, vor allem durch die Wellblechpiste, die ich sich da ausgebildet hat und auch Schlaglöchern, wo man immer wieder ausweichen musste. Aber trotzdem konnte man immer wieder mit 30 km/h oder schneller über den Schotter brettern. Du wahrscheinlich noch schneller normal, du bist da ja nicht so, bretterst da mit 40 km/h über die Wellblechpiste oder so.
Ja, nee, das jetzt schon nicht. Ich bretter halt mit 40 km/h knapp an der Wellblechpiste vorbei. Meistens findet man ja dann doch irgendwie eine Spur, dass man halt irgendwie ja ein bisschen besseren Untergrund hat, nur steigt dadurch natürlich das Risiko, dass man nicht mehr rechtzeitig bremsen kann, wenn dann plötzlich doch das Wellblech so breit ist, dass man eben keine Spur mehr hat. Da muss man halt eine Vollbremsung machen.
Jedenfalls sind wir so schnell gebrettert, nicht weil es irgendwie so steil runterging. Also im Schnitt war das Gefälle weniger als 1% und wie gesagt recht gleichmäßig, sondern eben wegen dem Rückenwind, der da einen so angetrieben hat, dass man manchmal wegen der Straßenqualität, sogar wegen des Windes halt bremsen musste, der von hinten kam.
Und dann sind wir im Prinzip auch schon ganz im Süden unseres zusätzlichen Schlenkers da angekommen, also an dem Punkt, wo die Rainbow Road in the Molesworth übergeht, in diese Molesworth-Route. Und an dem Punkt, da gibt es theoretisch auch einen Abzweig nach Hanmer Springs, das heißt, da könnten wir jetzt so 10, 15 Kilometer one way in die Stadt Hanmer Springs fahren, um sich dann dort neu mit Lebensmitteln einzudecken und dann wieder zurückzufahren. Aber für diese zusätzlichen Kilometer und vor allem auch für die Höhenmeter, denn da geht es dann noch über den Jack's Pass, der liegt da noch dazwischen, da hatten wir dann halt doch nicht unbedingt genug Zeit und vor allem auch keine Lust für diesen unnötigen Umweg, für diese Sackgasse, die es für uns ja gewesen wäre. Also ich meine, die Stadt ist dann von der anderen Seite quasi noch durch Asphaltstraßen angebunden, das ist schon eine richtige Stadt, aber für uns wäre es halt eine Sackgasse gewesen da über diesen schottrigen Jack's Pass. Jedenfalls hatten wir eben deswegen, weil wir dort nicht hinfahren wollten, weil wir nicht diese 10, 15 Kilometer in die Sackgasse reinfahren wollten, deswegen hatten wir schon, wie gesagt, in Nelson Lebensmittel für die vollen 8 Tage eingekauft. Die Wasserversorgung übrigens ist eigentlich überhaupt kein Problem gewesen. Also es fließt überall super sauberes, klares, kühles Wasser von den Hängen runter ins Tal. Da kamen also mal wieder häufig unsere Filter bzw. der Steripen zum Einsatz, um eben Bach- und Flusswasser trinkbar zu machen. Wobei wir sogar auch Leute getroffen haben, die meinten, ja, wir haben eigentlich keine Lust da, das Wasser abzukochen. Die hatten wahrscheinlich keinen Filter dabei, hätten es abkochen müssen, haben dann aber gemeint, da sind wir zu faul, wir trinken es einfach so. Die haben auch gemeint, dass sie keinen Durchfall hatten da, deswegen wäre das Risiko selbst ohne Filter wahrscheinlich einigermaßen überschaubar. So klar und sauber war das Wasser dort.
Auch wieder wie in Zentralasien, also in Kirgisistan zumindest, ganz oben in den Bergen, wo es direkt aus dem Gletscher kam. Ja, dann waren wir eben in diesem Schlenker in der Kurve von Südosten nach Nordosten von unserer Reiserichtung. Und nach der Kurve hat zwar der Wind dann ein bisschen nachgelassen, trotzdem sind wir schon um 15 Uhr an unserem nächsten Campingplatz angekommen. Der war jetzt nicht mehr kostenlos, sondern der kostet 5 € pro Person, war aber wieder so ein Dock, so ein DOC-Campingplatz und war sehr schön gelegen. Die Toiletten waren ein bisschen gepflegter, waren sehr sauber, waren trotzdem Plumpsklos, aber macht jetzt auch nicht so einen Unterschied für uns. Außerdem gab es da viele Büsche und Bäume. Das heißt, einerseits hatten wir Schatten für den Nachmittag und außerdem hatten wir Windschatten für die Nacht. Diesmal wurde das Zelt also nicht durchgeschüttelt. Duschen gab es natürlich wieder keine. Auf diesen billigen Campingplätzen gibt es das nie in Neuseeland. Aber dafür fließt ja der Clarence River direkt am Campingplatz vorbei. Und ja, als Tizian von seinem Ausflug runter zum Fluss zurück zum Zelt gekommen ist, hat er ins Mikrofon berichtet, wie es war.
Ah, richtig schön. Richtig schön. Genial. Vor allem, weil es gar nicht so kalt war, wie ich befürchtet hätte. Also ich meine, da, als wir da damals in Wanaka River reingesprungen sind, ging es ja nur darum, um das mal zu demonstrieren, dass man da reinspringen kann in das klare Wasser, aber dann wollte man so schnell wieder raus, aber hier konnte ich richtig ein bisschen rumplanschen und von der Temperatur hätte ich eigentlich gar nicht wieder raus wollen. Richtig angenehm, klarer Fluss, dann natürlich hier vor der Kulisse mit den kargen, schroffen Berghängen ringsrum und weiter Sicht des Flusstal herunter, absolut traumhaft da baden zu gehen und sich zu waschen. Und ja, ich wäre echt verblüfft, dass, ich meine, natürlich schon erfrischend, was wird das gehabt haben? 18 Grad, 17 Grad, vielleicht sowas um den Dreh, aber das ist nicht eiskalt. Und dann natürlich die Strömung sorgt natürlich dafür, dass man auch ständig irgendwie gucken muss, dass man nicht abgetrieben wird. Dadurch wärmt man sich natürlich auch ein bisschen auf, weil das schon anstrengend ist. Also jetzt so ganz, ganz befreit und entspannt planschen geht dann nicht, dafür ist die Strömung zu stark. Aber ich habe dann eben mal versucht, mich am Ufer mit Händen und Füßen am Boden gegen die Strömung nach vorne zu kämpfen, 10 Meter, und mich dann wieder ein Stück treiben zu lassen und so. Also solche spaßigen Übungen kann man dann schon machen. Und ich bin jetzt wieder sauber. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, da jetzt auch noch reinzuspringen in das glasklare Wasser. Und dann kannst du es ja mal vergleichen und mir erzählen, wie es war von der Temperatur im Vergleich zum Lake Tennyson gestern. Weil da war ich ja nicht drin. Da habe ich ja gekniffen, du aber schon. Und dann kannst du mal vergleichen. So, Belinda ist jetzt auch zurück vom Fluss, war in der Zwischenzeit anscheinend auch baden, hat sich den Staub von den Schienbeinen gewaschen, so wie es aussieht, die den ganzen Tag da an der Schotterstraße eingestaubt sind. Und wie war es im Vergleich zum Lake Tennyson?
Ja, im ersten Moment war es schon auch recht kühl, als man reingegangen ist. Aber im Lake Tennyson hat sich die ganze Zeit so kalt angefühlt. Und als ich dann noch keinen Kopf unter Wasser gemacht habe, war es jedes Mal so richtig gruseliges Gefühl. Und ich bin schnell wieder dann mit dem Kopf aufgetaucht. Hier hat man sich nach einer kurzen Zeit eigentlich dran gewöhnt. Also ja, hat sich dann gar nicht mehr so kalt angefühlt, als man unter Wasser war. Aber ich hatte auch den Eindruck, hier unter der Brücke war man so ein bisschen im Windschutz. Und beim Lake Tennyson ist der Wind halt komplett über einen hinweggebraust. Das hat es auch noch ein bisschen kühler gemacht da. Aber ja, schön, wenn man jeden Tag so ein Bad nehmen kann.
Ja, generell muss man sagen, dass bei diesem Molesworth-Abschnitt, also zurück nach Norden, da liegen die Campingplätze dann doch ein bisschen weiter auseinander als noch bei der Rainbow Road. Der nächste Platz nach dem jetzt hier am Clarence River, der kam dann erst 60 Kilometer später. Das klingt jetzt auch nicht übermäßig viel für so einen durchschnittlichen Fahrtag, aber die letzten beiden Tage, da sind wir halt nur 30 bzw. 52 Kilometer weit gefahren und die 52 Kilometer waren flussabwärts, ohne größere Anstiege und mit Rückenwind. Insofern haben wir uns da schon ein bisschen Sorgen gemacht, ob wir jetzt die 60 Kilometer da schaffen, denn diese 60 Kilometer, die ging es dann nicht mehr am Clarence River flussabwärts entlang, sondern am Acheron River entlang und dann flussaufwärts. Dazu kommen dann noch 3 kleinere Pässe, weil sie die Straße offenbar nicht immer schön unten am Fluss lang bauen konnten. Das heißt, man muss halt schon mal irgendwie über ein paar Berge, die neben dem Fluss rumstehen, warum auch immer, drüber fahren. Und außerdem sind wir jetzt halt so Richtung Nordosten unterwegs gewesen und das bedeutete laut Wettervorhersage starken Seitenwind, nicht mehr unbedingt Rückenwind. Jetzt ist es natürlich so, dass man in einem Tal im Gebirge selten Seitenwind hat. Das heißt, die Frage, die wir uns halt gestellt haben, ist, in welche Richtung werden die Berge den Wind durch dieses Tal ablenken? Also wird der Wind jetzt mit uns abgelenkt werden oder gegen uns? Werden wir Rückenwind oder Gegenwind haben? Aber wir hatten mal wieder Glück, denn meist ist an diesem Tag der Wind nicht gegen uns gewesen. Meist hat er in unsere Richtung geweht. Oft war es sogar relativ windstill. Und nur ein paar einzelne Böen sind ab und zu mal von vorne gekommen. Und später am Tag ist dann unser Tal sogar noch ein bisschen in den Wind hinein abgebogen. Und ab da hatten wir dann wieder wirklich relativ konstanten Rückenwind.
Ja, außerdem hatten wir wieder Glück mit dem Wetter. Es war etwas bewölkt. Und dadurch, dass es so heiß war auch die Tage, hatten wir so ein bisschen Schutz vor der brennenden Sonne. Aber ohne, dass es regnen würde. Und vor allem hatten wir auch Glück, was die Straße anging. Die ist nämlich seit dem Acheron Campsite plötzlich in deutlich besserem Zustand gewesen. Also eine richtig gute Schotterstraße, wo man richtig fahren konnte, ohne viel Wellblech oder ohne zu steinig zu sein. Und zum Mittagessen hatten wir dadurch schon 2/3 der Tagesstrecke hinter uns gebracht. Wobei man auch dazu sagen muss, dass wir auch 2,5 Stunden früh aufgestanden und losgefahren sind, also am Vortag, nämlich um 6 Uhr aufgestanden und vor 8 Uhr sind wir losgefahren. Und ja, vom Mittagessen, da haben wir dann auch noch einen kleinen Einspieler gemacht.
So, wir haben jetzt Tag 5, gerade beim Mittagessen. Belinda, erzähl doch mal, welche Lebensmittel sich so lange gehalten haben, dass wir sie auch nach 5 Tagen jetzt noch essen können. Was steht heute auf dem Menüplan? Woraus besteht unsere Ration?
Na, in weiser Voraussicht habe ich ja Knäckebrot gekauft. Das heißt, wir haben eine Packung Knäckebrot, was ziemlich nur aus Vollkorn besteht und ein paar Samen, Leinsamen, andere Samen. Und dazu haben wir einen Salat aus einer Dose Mais, noch einer Tomate, die ich auch gehalten hat, eine Avocado und ein paar weiteren Samen, nämlich Sonnenblumenkernen und Kürbiskernen. Also sehr gesund, würde ich sagen, und nährstoffhaltig unser Mittagessen und alles oder fast alles recht haltbare Sachen. Wir haben auch immer noch 5 Avocados, kleine, als frische Lebensmittel und sonst noch eben weitere so Knäckebrotmäßige Dinge und ein paar Dosen für den Salat, damit wir auch die nächsten Tage hoffentlich durchbringen. Ja, man muss noch dazu sagen, zum Essen, wir haben eben Avocados als frische Lebensmittel mitgeschleppt, aber die halten sich ja auch echt lang und wenn man die gut polstert, dann sind die auch noch gut. Also selbst nach 8 Tagen, also wir haben für 8 Tage eingekauft, da haben wir immer noch am letzten Tag Avocados, die dann wunderbar weich geworden sind durch die zusätzliche Reifung.
Ja, wir hatten nicht nur Glück mit dem Wetter und ein bisschen mit dem Wind und dass die Straße irgendwie besser geworden ist, seit wir auf diesem Molesworth-Abschnitt waren, sondern es hat sich noch etwas verbessert seit dem Molesworth-Abschnitt. Da war nämlich weniger Verkehr. Also es war jetzt auch auf der Rainbow Road nicht wahnsinnig viel los gewesen, aber wenn man halt dann doch bei jedem Auto, das da irgendwo ankommt, ein bisschen Angst haben muss, auf dieser Schotterpiste eingestaubt zu werden, dann kann halt schon auch ein Auto alle 10 bis 15 Minuten schon ein bisschen nervig sein. Also ich habe da schon manchmal jedes Mal, wenn ich halt das Auto in der Ferne um die Kurve habe kommen sehen, war ich dann etwas frustriert, dass da schon wieder eins kommt. Das letzte ist doch gerade erst 10 Minuten her. Aber auf diesem Molesworth-Abschnitt waren es dann eher so, ja, war so ein Auto alle 30 Minuten und das war dann schon irgendwie sehr viel angenehmer, muss ich sagen. Aber generell muss man auch sagen, dass die meisten Autofahrer oder zumindest viele Autofahrer, sagen wir mal, schon einigermaßen rücksichtsvoll waren. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich mich mal in der Kirgisistan-Episode ziemlich echauffiert habe hier im Podcast, dass alle Autofahrer dort auch auf den staubigsten Straßen völlig rücksichtslos mit Vollgas dicht an uns vorbeigebrettert sind. Und hier war es jetzt schon so, dass echt viele extra langsam gemacht haben, wenn sie uns gesehen haben. Und wenn man dann auch noch versucht, tendenziell auf der Straßenseite zu fahren, wo der Wind herkommt, und zwar halt auch dann, wenn das je nachdem die rechte Seite ist bei dem Linksverkehr hier und die Autofahrer vielleicht erstmal ein bisschen verwirrt sind, warum wir jetzt auf der falschen Straßenseite fahren. Aber ja, wenn man das dann quasi auch noch so ein bisschen einkalkuliert, dann kommt man meist schon noch recht glimpflich davon, dass der Staub dann halt auf die andere Seite weht. Und wie gesagt, wenn die Autofahrer dann noch langsamer machen, dann wird eh nicht so viel aufgeweht. Ging dann eigentlich schon alles in allem ganz in Ordnung. Jedenfalls war das alles sehr viel glimpflicher als in dieser einen Situation, als schon eine recht starke Windböe ausgereicht hat, den Staub so aufzuwirbeln und auf uns zu hetzen. Da gab es dann kein Entkommen. Also da wurden wir deutlich mehr eingestaubt als wahrscheinlich als von allen Autos zusammen.
Ja, letztlich haben wir es aber an diesem Tag also locker bis zum Campingplatz geschafft, obwohl es dieser Wards Pass, den wir da mit 1145 Metern noch als höchsten Punkt auf der Molesworth-Route bezwingen mussten, obwohl es der ganz schön in sich hatte. Also der Anstieg war eigentlich nur 1 Kilometer lang, also der eigentliche Anstieg, hat aber eine Steigung von 14% gehabt und deswegen haben wir fast eine halbe Stunde für diesen 1 Kilometer gebraucht auf der Schotterstraße mit immer mal wieder anhalten und Luft schnaufen, weitertreten. Und am nächsten Tag hat sich die Landschaft dann tatsächlich auch etwas geändert. Also da waren wir dann durch diese Molesworth Station, die scheinbar irgendwie die größte Farm ganz Neuseelands sein soll, anhand der Schilder, die da standen. Jedenfalls das zuvor noch sehr breite und relativ flache Flusstal war dann aufgefüllt sozusagen mit unzähligen runden Hügeln in allen möglichen Größen. Ja, und die Straße war dann ein Paradebeispiel für nerviges am Fluss entlangfahren. Nämlich im Prinzip haben wir den Fluss eigentlich kaum gesehen. Die Straße ist überhaupt nicht am Fluss entlang gefahren, sondern immer nur durch die Hügel hinten dran oder nicht durch, sondern über die Hügel nebendran. Und außerdem ist die Landschaft auch immer trockener geworden, je weiter wir gefahren sind. Also das Gras wurde immer brauner, gelber. Die kleinen Wäldchen aus invasiven Kiefern, die wir am Vortag noch gesehen hatten, die waren hier dann komplett verschwunden und sind auch nur noch wenige Bäche von den Hängen runter ins Tal geflossen.
Ja, bei deinem morgendlichen Gegenlicht, da hat es dann gewirkt, als würde sich die Straße über oder durch ein sanft aufgewühltes Meer aus Gold mit hohen, aber gleichmäßigen Wellen winden. Also es war schon wunderschön, aber man zahlt halt einen Preis. Also zum einen geht es halt die ganze Zeit hoch und runter, viel mehr als noch zuvor, an den Tagen zuvor. Und außerdem war es halt auch so, dass die Sonne noch stärker zu brennen schien. Nicht mal mehr der Wind hat sich irgendwie kühl angefühlt. Und das, obwohl er stärker geblasen hat als jemals zuvor. Also laut Vorhersage war das der Tag mit der größten Windstärke. Böen von über 100 km/h waren vorhergesagt. Aber halt wieder ungefähr senkrecht zu unserem Tal. Also insofern hat der Wind womöglich leicht abgeschwächt dann erst auf uns getroffen. Trotzdem war es schon noch ziemlich heftig.
Ja, in der Ferne hat man immer wieder riesige Staubwolken gesehen, die von diesen stark von Geröll bedeckten höchsten Bergen am Talrand eben aufgewirbelt wurden. Und dann habe ich schon gehofft, oh je, hoffentlich fahren wir da nicht in dieses Seitental irgendwie rein und werden da von Staub zugeschleudert. Aber zum Glück ist von diesen Aufwirbelungen, diesen Sand- oder Staubstürmen nicht so richtig auf unserer Straße angekommen. Aber auch schon der Staub von der Straße selbst war ja immer noch eine Schotterstraße, mehr oder weniger gut. Der wurde dann immer wieder von den stärksten Böen aufgewirbelt. Also 2-3 Mal war es so, dass es uns direkt erwischt hat und uns dann der Staub voll um die Ohren gepeitscht ist. Also ich musste auch echt anhalten, so selbst kleine Steinchen werden dann mit aufgewirbelt und prasseln dann auf den Rücken und hat dann halt auch mein T-Shirt hochgeweht, sodass es halt direkt auf den nackten Rücken drauf geprasselt hat, wie dann so kleine Nadelstiche die ganze Zeit und natürlich danach Arme, also ich hatte meine Arme mit Sonnencreme bedeckt und dann hat der ganze Staub und die Steinchen noch dran geklebt danach. Ja, war schon nicht so schön.
Aber immerhin, die Steinchen prasselten auf den Rücken und nicht ins Gesicht. Das heißt, wir hatten nach wie vor Rückenwind.
Ja, meistens, weil bei so einem Sturm in so einem zerfurchten Tal kann der Wind natürlich jederzeit auch mal aus jeder beliebigen anderen Richtung kommen. Also nur von hinten entsprechend, ja, spannend meinst du. Ich würde es vielleicht teilweise auch gefährlich bezeichnen, ist es da Rad zu fahren. Also manchmal haben uns die Böen schön die Hügel hinaufgeschoben. Das war dann wunderbar. Da fährt man im untersten Gang und es ist irgendwie 14%, aber ist noch einigermaßen angenehm, wenn man so angeschoben wird. Und in der nächsten Sekunde versuchen die Böen uns dann auf die Seite und den Abhang runterzureisen. Und gerade wenn es bergab geht, ist es halt ein bisschen Nervenkitzel. Die Schotterpiste war meistens, also zumindest am Vormittag, noch gut genug, dass man an sich schon 30, 40 km/h fahren kann und auch vom Wind teilweise von hinten so stark angetrieben wird und dann natürlich nicht super runterbremsen möchte auf nur 10, 20 km/h. Aber natürlich ist die Straße auch recht schmal. Und am Rand und in der Mitte zwischen den beiden Autoreifenspuren ist es stark kiesig. Das heißt, man hat nicht so viel Spielraum, wo man eigentlich rollen möchte. Und wenn dann eben eine Böe einen auf die Seite reißt, dann kommt man gleich mal aus dem Gleichgewicht und rutscht vielleicht. Und an Leitplanken ist auf diesen Straßen natürlich auch nicht zu denken.
Also galt es, immer die Bewegung der Grashalme am Straßenrand und der Umgebung vor einem im Auge zu behalten, um die Böen rechtzeitig vorherzusehen. Das heißt, wir haben also die Grashalme als eine Art natürlichen Windsack benutzt, sodass man halt zumindest mal nicht total überrascht wird von den Böen, weil das hat sich halt dann schon in der Bewegung der Grashalme eigentlich immer ganz gut abgezeichnet.
Aber ja, man muss schon sagen, alles in allem ging der Wind in die richtige Richtung. Am Vortag haben wir schon Radfahrer getroffen, die uns im Vorbeifahren zugerufen haben, "You are going the right way, our way is crap." Und ja, an dem Tag haben wir gar keinen Radfahrer gesehen, der uns entgegenkam, aus gutem Grund wahrscheinlich. Ja, und so haben wir es eben nach einem langen, langen Tag und über 7 Stunden im Sattel, über mehr als 1000 Höhenmeter, obwohl wir eigentlich flussabwärts gefahren sind, zum 88 Kilometer entfernten sogenannten Blay Ridge Recreation Reserve Campsite geschafft. Und das eben, obwohl die Schotterstraße am Nachmittag nochmal so richtig schlecht und washboardig wurde.
Dieser Blay Ridge Campingplatz, der ist übrigens höchst sympathisch und absolut vorbildlich, würde ich sagen. Man darf hier nämlich nur übernachten, wenn man in einem Camper unterwegs ist, der self-contained ist. Aber explizit für Radfahrer gibt es eine Ausnahme. Radfahrer dürfen da nämlich auch zelten einfach nur. Und nach diesem ja doch recht anstrengenden Tag haben wir das dann sogar gleich zweimal gemacht. Das heißt, wir haben da einen Ruhetag eingelegt. Und ganz kleine Side-Story noch von diesem Platz, ganz interessant. Am nächsten Morgen klebten dann überall auf unseren Fahrradreifen und auch am Zelt die Puppenhäute von den Tieren, die hier schon am Abend zuvor ziemlich viel Lärm gemacht hatten, nämlich von der neuseeländischen Singzikade. Also wir haben dann auch die fertigen Insekten in der Nähe der Puppenhäute sitzen gesehen und die waren echt groß. Also die sind schon so 5 Zentimeter lang, wenn man jetzt mal die angelegten Flügel mitrechnet. Und wirklich außerordentlich schön schwarz-grün, schimmernd golden gezeichnet. Also wie so ein Skarabäus, wie ich mir den vorstelle, nur halt als Zikade. Konnte man hier auch ganz aus der Nähe beobachten, weil die auch überhaupt nicht weggeflogen sind oder so, wenn man sich denen genähert hat. Also die konnte man sich wirklich ganz genau anschauen, diese Tierchen.
Die sind ja nicht mal weggeflogen, wenn man sie mit so einem kleinen Stock ein bisschen gepiesackt hat, sondern sind dann immer noch am Fahrrad oder am Zelt kleben geblieben, weil sie es da so schön fanden. Aber sie mussten halt weg. Früher oder später. Zu ihrem eigenen Wohle, weil eingequetscht da in meinem schwarzen Ortliebsack in der Sonne weiterfahren wollen sie besser nicht. Vom Blay Ridge Campingplatz mussten wir dann noch über den Taylor Pass rüber, also nochmal 200 Höhenmeter bergauf. Und die Schotterstraße war da auch besonders übel, ziemlich grobsteinig und washboardig. Aber für die paar Kilometer haben wir es dann auch noch geschafft und wir waren ja wieder ein bisschen ausgeruht, zumindest durch den Ruhetag. Und dann kamen wir in Blenheim raus, wo wir dann erstmal seit Nelson mal wieder einkaufen konnten. Also nach 8 Tagen mal wieder ein Mittagessen mit frischen Lebensmitteln hatten. Und nördlich von Blenheim hatten wir dann nochmal einen Warm Showers Host für unsere, ja, tatsächlich letzte Nacht auf der Südinsel.
Ja, das war vielleicht mal eine Warm Showers Erfahrung, wo wir nicht ganz so auf einer Wellenlänge waren mit unseren Hosts. Kann man vielleicht sagen, es kommt auch mal vor. Also viele Leute, die halt hier in Neuseeland leben, die sind ja nicht unbedingt hier geboren, sondern teilweise selbst hierher ausgewandert und da kommt es halt schon mal vor. Nicht bei allen sicherlich, aber bei manchen, dass das schon Leute sind, die so ein bisschen was, so ein bisschen eine, ja, eine latent negative Sicht auch auf ihre Heimat, auf Europa haben. Und das eben dann auch der Grund war, der sie motiviert hat, auszuwandern. Also nicht für alle ist Neuseeland einfach nur so ein positiver Lebenstraum, sondern manche ja, scheinen auch eher weg aus Europa zu wollen, aus diversen Gründen. Und ja, aber war trotzdem völlig okay für eine Nacht. Und was noch ganz witzig war, was ganz cool war, ist, dass die ihr eigenes Brot backen. Und sie haben uns dann auch angeleitet, wie man das macht. Und wir haben dann quasi selber ein Sauerteigbrot für uns backen dürfen, das wir dann auch mitgenommen haben. Ja, und du hast gesagt, das war die letzte Nacht auf der Südinsel, die wir bei diesen Warm Showers Hosts da verbracht haben. Von da aus waren es dann noch 20 Kilometer bis nach Picton, wo dann die Fähren zur Nordinsel ablegen. Das ist uns auf dem Weg dahin dann zum zweiten Mal passiert, dass wir da leider auf der Straße fahren mussten, weil der parallele Radweg noch im Bau war. Also das hatten wir damals unten bei Queenstown ja schon mal. Ist jetzt hier halt wieder so, dass wir quasi einfach ein bisschen zu früh dran sind. Der Radweg hier, der heißt The Whale Trail, also von Whale wie Wal. Wahrscheinlich schwimmen die haben zu mal vor der Küste oder so. Und wenn man den Radweg dann fährt, wenn er mal irgendwann fertig ist, weiß ich nicht, inwiefern man dann da Chancen hat, vielleicht Wale zu sehen, aber jedenfalls ja, zwischen Blenheim und Picton, da wird der wohl erst in ein paar Wochen fertiggestellt. Also schon noch irgendwie im ersten Quartal 26 ist geplant, aber halt noch nicht in der ersten Januarhälfte und entsprechend haben wir das leider knapp verpasst. Aber die Straße war jetzt auch okay, gab ein bisschen Seitenstreifen und so. War viel Verkehr, aber ging schon irgendwie. Und ja, dann ging es auf die Fähre. Die haben wir, wie gesagt, schon vor 3 Wochen oder so gebucht, wobei ich jetzt auch nicht sicher bin, ob das wirklich unbedingt nötig gewesen wäre. Also jedenfalls in der Nebensaison kann man da auch einfach einen Tag vorher buchen und in der Hauptsaison, ja, weiß ich nicht, wie groß dann das Risiko ist, aber wir wollten es halt nicht eingehen. Es gibt 2 Reedereien, die da fahren zwischen der Südinsel und der Nordinsel, also zwischen Picton und Wellington. Das ist zum einen Blue Bridge und zum anderen Interislander. Also ich habe am Anfang immer erst Interislander gelesen, aber irgendwann dann, glaube ich, von dir, Belinda, du hast mich darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich eher Inter-Islander heißt. Das gibt tatsächlich ein bisschen mehr Sinn. Also wir haben tatsächlich eine Inter-Islander-Ferry genommen, weil die in dem Fall günstiger war.
Ja, die hat dann nämlich 45 Euro pro Person inklusive Fahrrad gekostet. Also das Fahrrad musste man dazu buchen. Aber im Vergleich zur Marpur-Fähre aus der letzten Episode auf jeden Fall ein Schnäppchen, wenn man den Preis der Marpur-Fähre auf die knapp 100 Kilometer Fährstrecke der Inter-Islander hochrechnet, dann hätte die eigentlich nicht 45 Euro, sondern 2600 Euro kosten müssen. Knapp 100 Kilometer habe ich gesagt. Eigentlich ist die Cookstraße an der engsten Stelle nur gut 25 Kilometer breit, also die Entfernung zwischen Süd- und Nordinsel. Aber Picton liegt halt am hinteren Ende eines langen Fjords und Wellington an einem großen natürlichen Hafen. Und deswegen ist die Fährstrecke einfach deutlich länger als nur dieser kürzeste Abstand zwischen den beiden Inseln. Und die Überfahrt dauert dann rund 3 Stunden. Und man fährt da auf einem richtig großen Schiff, also richtig große Fähre, gibt 2 Decks für LKWs und PKWs. Und an einem Ende vom unteren Fahrzeugdeck gibt es dann einen Fahrradständer, wo man ganz unkompliziert mit dem Fahrrad hinfahren und das dann dort abstellen kann. Wobei, ja, das war dann der Unterschied zu den indonesischen Fähren erstmal, dass es einen Fahrradständer gab, aber wir haben unsere Fahrer da trotzdem, weil ja so viel Gepäck dran hing und das dann nicht nur am Vorderrad im Fahrradständer gelagert werden sollte, haben wir sie trotzdem wieder so festgemacht wie immer mit Spanngurten an irgendeinem Haken, der an der Wand war. Und zugegebenermaßen, es waren gerade 6 oder 7 Fahrräder waren wir und es gab Fahrradständer für 4 Fahrräder, also hätte es eh nicht gereicht. Ja, und dann ist man oben auf die anderen Decks gegangen und da gab es dann schon ein paar mehr Unterschiede zu den indonesischen Fähren zum Beispiel. Also einerseits gab es da Restaurants, es gab ein Kino sogar, man konnte sich auch teure Kabinen gönnen für diese 3 Stunden tagsüber Überfahrt, haben wir natürlich nicht gemacht. Irgendwann wurde dann auch durchgesagt, ha, für alle interessierten Kinder gleich startet Nigel, der Magician, seine tolle Show auf Deck 4 oder 5 oder so. Also sogar eine Magier-Show gab es da unterwegs. Also war schon ein bisschen lustig, was die da an Entertainment bieten wollten. Und irgendwann zwischendurch gab es dann auch mal die Durchsage, dass das Deck für die Vierbeiner jetzt kurz begehbar wird, sodass alle besorgten Haustierhalter jetzt mal kurz vorbeischauen können, ob es ihnen Vierbeinern gut geht. Also es gab nicht nur einen speziellen Ort für Fahrräder, sondern eben auch für Haustiere, die da bei der Fähre mitfahren durften. Das gab es in Indonesien so sicherlich auch nicht. Also ja, war ein bisschen auch so wie eine billige Kreuzfahrt von der Unterhaltung. Und dann in Wellington sind wir angekommen und als wir von der Fähre runtergerollt sind, sind wir direkt in den Regen reingerollt. Wahrscheinlich hat es auch während der Fahrt schon geregnet. Wir waren drinnen gesessen. Von der Landschaft konnte man eh nicht so viel sehen, weil es neblig war und bewölkt. Aber insgesamt waren wir auf jeden Fall ganz besonders froh dann, dass uns ein warmes, trockenes Plätzchen erwarten würde, nämlich bei Rian und Chris. Das ist ein britisches Pärchen, beide Anfang 30 und die wohnen hier wirklich mitten im Zentrum von Wellington, also von der Hauptstadt Neuseelands, in einer kleinen, aber schicken Wohnung, so wie wir uns auch eine Wohnung eigentlich vorstellen würden. Gerade Küche, kleiner Balkon vorne dran und 2 Schlafzimmer. Und wir dürfen in einem davon bequem schlafen.
Ja, das kannst du dir auch so vorstellen. Ich dachte, du magst keinen Teppichboden.
Ja, das stimmt. Da hätte ich lieber einen anderen Boden. Aber es ist kein so Staubfänger-Teppichboden. Ich glaube, der geht noch einigermaßen. Ich habe keine Allergie nachts gehabt. Ja, und auch mit den beiden konnte man sich super unterhalten. Also gleiches Alter wie wir, auch so ein bisschen gleiche Einstellungen, gleiche Lebenseinstellungen oder so Pläne. Von dem her war das auf jeden Fall eine ganz coole Sache, dass wir hier unterkommen durften.
Dadurch war vielleicht auch der Kontrast zu den Wurmschauers vorher noch ein bisschen größer, obwohl die echt auch voll in Ordnung waren im Prinzip. Also es war ja auch gut, aber ja, irgendwie war es halt hier nochmal was ganz anderes, ne? Schon sagen. Ich meine, die waren auch jetzt vor nicht allzu langer Zeit noch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, auch relativ lang, also zumindest mal mehrere Monate in Amerika, vor allem zwischen Colorado und Kolumbien. Also in Colorado sind sie gestartet, dann nach Süden gefahren bis Kolumbien und er ist, glaube ich, dann noch so ein bisschen weiter, während sie schon mal hier rüber ist nach Neuseeland und dann haben sie sich hier irgendwie so ein bisschen, ja, erstmal niedergelassen, so fürs Erste. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sie sagen, auch hier bleiben wir jetzt den Rest unseres Lebens, so wie manche andere unserer Wurmschauershosts, aber halt so, ja, jetzt sind wir mal hier und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, oder?
Ja, genau, und auch wegen der Einstellung verstehen wir uns wahrscheinlich ganz gut. Und als wir drüber geredet haben, kam es ja auch so ein bisschen rüber, dass es bei den beiden eher auch eher so der Dogmatische ist, der jetzt mit dem Fahrrad alles fahren will und es vor allem wegen dem Fahrrad macht, die Reise. Und sie eher diejenige, die sich dann auch was anschauen will, mal wandern gehen will und hier. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, bei uns ist das auch so ähnlich.
Ja, und angesichts der zwei Regentage, die angekündigt waren für Wellington jetzt, war es dann natürlich auch ganz besonders schön für uns, dass wir da dann bei ihnen zu Gast sein durften in ihrer trockenen Wohnung, sogar für beide Tage dann letztlich. Wir haben die Regentage dazu genutzt, um ins Nationalmuseum zu gehen. Te Papa ist der Name, ist vielleicht dann der Maori-Name, nehme ich mal schwer an. Es war sowieso ganz interessant, dass alle oder jedenfalls mal die meisten, jedenfalls mal viele Texte, aber ich würde könnte sogar sagen, alle Texte da in dem Museum zweisprachig waren, auf Englisch und auf Maori. Aber einzelne wichtige Worte standen dann im englischen Text auf Maori und umgekehrt. Also zum Beispiel gab es ein Hinweisschild No Kai or Inu in the Museum, thank you. Und Kai und Inu war dann eben so orange hervorgehoben und darüber stand das gleiche dann auf Maori und da stand dann, also ich keine Ahnung, ob meine Aussprache richtig ist, aber ich lese es jetzt irgendwie vor. Kaua he food, he drink, rane ki ro ware, tena koe. Das heißt, sie haben quasi die Wörter für Food und Drink im maorischen Text auf Englisch geschrieben und im englischen Text auf Maori. Und das haben sie teilweise auch bei den ganz normalen Beschreibungstexten so gemacht. Und dadurch wurde man halt schon so ein bisschen dazu gezwungen, sich dann auch entsprechend mit der anderen Sprache auseinanderzusetzen und da so ein paar wichtige Worte zu lernen. Das war ganz interessant eigentlich, wie sie das gemacht haben. Habe ich so noch nirgendwo anders gesehen. Ja, und ansonsten war es halt ein bisschen normales Nationalmuseum, was halt so ein bisschen Naturkundeteil hatte, ein bisschen Geschichtsteil und solche Sachen. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass sie im Naturkundeteil schön alle 5 verschiedenen Kiwi-Arten in ausgestopfter Form nebeneinander quasi aufgebaut haben, sodass man wirklich die Unterschiede so ein bisschen sehen kann. Und ja, also es sind schon alles braune kleine Laufvögel, die halt am Boden rumlaufen, so weit sind sie sich ähnlich, aber natürlich so in Größe und Fellmusterung oder Federmusterung, muss man eigentlich sagen, gibt es dann schon gewisse Unterschiede, die man sich dann da eben ganz genau anschauen kann.
Also doch noch ein Kiwi gesehen, in echt mehr oder weniger. Ansonsten, was ich ganz interessant fand, was so noch nicht vorkam in den ganzen Naturkundemuseen, in denen wir so auf dieser Reise waren, war diese Migrationshistorie so im Pazifik quasi, wie die Leute so von welchen Inseln zu welchen Zeiten wohin gefahren sind. Zum Beispiel, dass die Osterinsel auch erst vor 1200 Jahren oder so besiedelt wurde, stand da auch. Und ist mir auch aufgefallen, klar, Rapa Nui kennt man ja den Begriff, klingt auch irgendwie so ähnlich wie diese ganzen Maori-Begriffe hier. Und die Sprachen haben natürlich auch den ähnlichen Ursprung. Weiß ich nicht, ist wahrscheinlich jedem anderen schon vorher aufgefallen, aber mir ist jetzt erst so bisschen die Zusammenhänge klar geworden, als es da so stand.
Ich glaube nicht, dass man Rapa Nui kennt. Ich hätte das nicht gewusst vorher.
Ach so, irgendwie war mir das ein Begriff, dass die Osterinsel Rapa Nui heißt, aber gut. Auch ansonsten gab es halt so Schiffe ausgestellt, zum Beispiel so, die im Pazifik früher oder auch heute noch benutzt werden und sowas. War auch mal ganz spannend zu sehen. Zwei Ruhetage hatten wir dann bei Rian und Chris und danach haben wir uns dann wieder auf den Weg gemacht. Der Himmel war zwar immer noch wolkenverhangen, aber nicht mehr ganz so verregnet zumindest. Und da konnten wir dann erstmal Wellington in Richtung Norden komplett auf Radwegen verlassen. Aber immer so direkt an Straßen entlang, also jetzt nicht so unbedingt besonders schön, aber immerhin Radwege. Das ist ja schon mal was. Und sobald man aus dem Zentrum raus war, gibt es nur einen sehr schmalen Korridor zwischen dem natürlichen Hafen, dem sogenannten Wellington Harbour, rechts, also im Osten, und rechts steilen Bergen links, also im Westen von uns. Und eingepfercht zwischen den Bergen und der Bucht führt dann da eine Bahnlinie entlang und ein vierspuriger Highway aus der Stadt heraus nach Norden, wo wir dann auch für 5 Kilometer auf dem Highway, aber auf dem Seitenstreifen fahren mussten. Da hier Linksverkehr ist, heißt das, wir sind im Grunde direkt am Berghang entlang gefahren. Aber offenbar auf der anderen Seite, also rechts von Highway und Bahnlinie, war eine Baustelle und da ist wohl, so sah es aus, ein Radweg im Bau, der dann später eben ein bisschen schöner vielleicht direkt am Ufer der Bucht entlang verlaufen würde. So oder so haben wir irgendwann das nördliche Ende vom Wellington Harbour erreicht und konnten ab da dann noch 30 Kilometer den Hutt River entlang fahren, auch wieder Radwege am Ufer. Relativ angenehm zu fahren dadurch durch die Radwege, aber jetzt trotzdem relativ unspektakulär. Also vielleicht so zu vergleichen mit dem Rheinradweg zwischen Basel und Karlsruhe ist jetzt auch nicht so spektakulär.
Als wir dann den Hutt River verlassen hatten, dann ging es auf den Remutaka Rail Trail, also mal wieder ein Radweg auf einer alten Eisenbahntrasse. Der führte dann gemächlich am Pakuratahi River entlang, bergauf, flussaufwärts, durch so einen, ja, mal wieder unnatürlichen Nadelwald. Und da gab es dann auch einen ausgewiesenen Campingplatz, an dem man entsprechend zelten durfte. Und uns hat noch gewundert, dass da in den Camping-Apps, die wir haben und so weiter, dass da nirgends was von einer Toilette stand. Aber du hast ja dann trotzdem prognostiziert, also in Neuseeland, da kannst du dir keinen ausgewiesenen Zeltplatz ohne Toilette vorstellen. Da wird es mit 99,99% Wahrscheinlichkeit, hast du gesagt, schon eine Toilette geben.
Also weil es ja auch offensichtlich ein Platz für Zelte war, war ja nur an einem Rad- und Fußweg auch. Und dann hätte ich schon erwartet, dass da eine Toilette gibt, so streng wie die sonst so sind.
Aber sieh da, es gab keine. Also wir haben vielleicht den einen von 10.000 Campingplätzen in Neuseeland erwischt. Das wären dann 0,01%, der keine Toilette hat. War für uns natürlich jetzt auch nicht weiter schlimm. Wir sind es ja vom Wildzelten auch gewohnt, nicht unbedingt immer eine Toilette zu haben. Also haben wir uns da dann hingestellt und eine ruhige Nacht verbracht. Und am nächsten Tag haben wir dann nach kurzer Zeit, nach 3 Kilometern oder so, den höchsten Punkt des Rail Trails erreicht. Der führte dann da durch einen alten Eisenbahntunnel auf die andere Seite des Berghangs, des Remutaka Ranges. Und auf der anderen Seite ging es entsprechend dann wieder bergab. Aber vor allem war auf dieser Seite des Bergkamms dann der künstliche Nadelwald verschwunden. Und man fuhr dann wirklich durch richtigen, schönen neuseeländischen Wald, wie er sich gehört. Also mit Fahnen und allem drum und dran. Theoretisch hätten wir da auch richtig schöne Aussichten in die Täler gehabt, aber wir sind halt da relativ schnell bergab gerauscht und wir mussten unsere Aufmerksamkeit dadurch dann vor allem auf den Schotterweg vor uns richten, um da heile herunterzukommen und konnten nicht allzu sehr die Blicke in die Täler schweifen lassen. Wahrscheinlich wäre es ein bisschen schöner, den Radweg andersrum zu fahren, dass man in Ruhe bergauf fahren kann, um sich alles anzuschauen und dann durch den Nadelwald, wo es eh nicht so viel zu sehen gibt, dann lieber schnell runterrauscht.
Ja, und als wir aus den bewaldeten Bergen dann rauskamen, sind wir im Prinzip die nächste Woche dann auf mehr oder auch weniger einsamen Landstraßen durch Hügelland getingelt. Da haben wir uns von einem Flusstal zum nächsten so ein bisschen entlang gehangelt und Hügel um Hügel und Schafweide um Schafweide zog an uns vorbei. Also quasi jeder Quadratmeter war hier Privatland und entsprechend eingezäunt. Hinter den Zäunen lagen seltener Felder und Äcker. Überwiegend waren da einfach grüne Wiesen, auf denen dann Kühe, aber vor allem auch Schafe gegrast haben. Wahrscheinlich bewirtschaften die Farmer hier nicht ganz so große Flächen wie die Stations auf der Südinsel, aber man kann trotzdem wahrlich nicht behaupten, dass die Bauernhofgebäude sonderlich dicht beieinander stünden. Entsprechend war auf den kleinen Landstraßen jetzt oft auch so gut wie kein Verkehr. Ungefähr ein- oder zweimal pro Tag sind wir auch durch eine Stadt gekommen, also zum Beispiel Martinborough, Masterton oder Pahiatour. Und ja, die sehen klein aus auf der Karte und die sind im Schnitt aber trotzdem schon deutlich größer als die Siedlungen, die es auf der Südinsel so gab, zumindest mal im Süden der Südinsel. Also mit Versorgung haben wir hier jetzt keine Probleme mehr auf der Nordinsel. Da gibt es dann auch immer einen richtigen Supermarkt in den kleinen Städtchen hier. Aber das Gute war auch, dass diese ganzen Städtchen durch den State Highway 2 verbunden waren, der den ganzen Verkehr zwischen den Städten trägt. Und es gibt aber noch genug Nebenstraßen, sodass wir den Highway gut meiden konnten. Und an sich war es die meisten Tage dann eigentlich ein relativ einfaches, angenehmes Radeln da auf den Straßen, wenn auch nicht sonderlich spannend, das muss man schon auch dazu sagen.
Ja, dazu kam dann noch der allzeit graue Himmel, also seit wir auf der Nordinsel sind im Prinzip, bis wir jetzt hier diese Aufnahme machen, haben wir die Sonne echt nur sporadisch mal gesehen zwischendurch. Es liegt auch so ein latenter Nieselregen in der Luft, also so richtig regnen heftig oder schütten oder so tut's eigentlich zum Glück nie so wirklich, aber es war halt einfach so, dass wirklich mehrmals täglich so ein leichter Nieselregen eingesetzt hat, der oft dann auch immer nur so ein paar Minuten angehalten hat. Dann war wieder irgendwie, ja, 10 Minuten Regen, dann war wieder eine Viertelstunde gut, dann hat es wieder geregnet und immer so ein bisschen im Wechsel. Eigentlich hat der Regen auch gar nicht so sehr gestört direkt, weil es eben immer nur leicht war. Also wir sind da jetzt nicht irgendwie eingenässt total und auch unsere Taschen haben diesem leichten Regen meistens doch noch ganz gut standgehalten, auch wenn sie nicht mehr ganz hundertprozentig wasserdicht sind nach 3,5 Jahren jetzt, aber auch die Regenklamotten und so, also das ging eigentlich schon, insofern hat es jetzt nicht so sehr direkt gestört, es war ja auch nicht wirklich kalt, also halt zwischen 15 und 20 Grad, aber das ließ sich schon aushalten, wenn man gut angezogen war. Das einzige Nervige war eigentlich nur, dass man halt irgendwie ständig die Regenjacke an- und ausziehen musste, weil wenn es dann nicht geregnet hatte und man noch die Regenjacke anhatte, dann war es halt doch ein bisschen warm. Das heißt, wenn es dann aufgehört hatte, hat man dann ganz gerne mal wieder die Regenjacke ausgezogen, dann hat es wieder angefangen, dann musste wieder anziehen. Ja, dieser ständige Wechsel, das war ein bisschen nervig, aber ja, an sich jetzt auch nicht vollständig unerträglich.
Die ersten Tage durch die Hügel der Nordinsel haben wir übrigens auf dem TA verbracht. Tatsächlich haben wir auch nach 2,5 Podcast-Episoden noch nie den Elefanten im Raum angesprochen, wenn es um Radreisen in Neuseeland geht, nämlich eben diesen TA. Wobei eigentlich gibt es in Neuseeland 2 TAs. Und bevor wir uns genauer informiert haben, hat uns das auch immer einigermaßen verwirrt. Also erklär mal, was mit TA denn jetzt gemeint ist.
Also bei dem einen TA, da steht TA für Te Araroa, das ist Maori und bedeutet so viel wie der lange Weg. Und dieser TA, der Te Araroa, das ist eine Fernwanderroute von der Nordspitze der Nordinsel einmal quer durch das komplette Land bis ganz in den Süden der Südinsel, insgesamt ungefähr 3000 Kilometer lang. Und ja, wenn man das komplett wandern möchte, dann muss man da wohl so 3 bis 6 Monate einkalkulieren.
Und dann gibt es eben noch den zweiten TA und bei dem steht TA für Tour Aotearoa. Also Aotearoa, die letzte Episode, ist ja die Maori-Bezeichnung für Neuseeland. Und das Tour ist eben dasselbe wie bei Tour de France. Also Tour Aotearoa heißt quasi Tour von Neuseeland. Das heißt, dieser zweite TA ist eine Radreiseroute, die geht ebenfalls von der Nordspitze der Nordinsel bis ganz in den Süden der Südinsel. Die beiden TAs haben also dieselben Start- und Endpunkte, aber die Routen sind natürlich ganz unterschiedlich. Also die Wanderroute TA, die geht eben vor allem über Wanderwege, auch oft oben in den Bergen. Und die Radreiseroute TA, die verläuft zumindest auch auf Straßen oder über einige der vielen Cycle Trails, über die wir ja auch schon so viel gesprochen haben. Zum Beispiel geht eben der Radreise TA auch an der Westküste der Südinsel entlang, also inklusive dem West Coast Wilderness Trail. Aber die Rainbow Road zum Beispiel ist nicht Teil des TAs. Das heißt, wir haben uns jetzt bei unserer Routenplanung nicht wirklich am TA orientiert, genauso wenig wie wir uns in Europa an die Euro-Velo-Routen gehalten haben. Aber ja, mehr oder weniger zufällig sind wir trotzdem großen Teilen des TAs gefolgt. Und jetzt auf der Nordinsel gibt es auch wieder eine große Überschneidung mit unserer Route und der Tour Aotearoa-Route. Letztlich sind wir wahrscheinlich so grob geschätzt, sowohl auf der Südinsel als auch auf der Nordinsel, die Hälfte unserer Route auf dem TA gefahren. Und wenn wir jetzt schon bei Fernreisewegen in Neuseeland sind, sollten wir vielleicht der Vollständigkeit halber noch einen dritten erwähnen, über den man immer wieder stolpert. Der heißt zum Glück nicht auch irgendwas mit T und A, sondern Sounds to Sounds. Das ist auch eine Radreiseroute, die verläuft allerdings nur auf der Südinsel und geht da einmal ganz im Norden beim Queen Charlotte Sound los und dann ganz runter bis ganz in den Süden zum Milford Sound. Allerdings ist dieser Sounds to Sounds vor allem an Bikepacker gerichtet. Also es gibt sehr viel mehr Schotterstraßen als beim Tour Aotearoa oder auch sehr enge Trails. Weiß nicht, ob Wanderwege oder eben auch andere Cycle Trails in den Bergen, die wir jetzt nicht gefahren sind. Ja, zum Beispiel gehört auch die Molesworth Route zum Sounds to Sounds. Also ist jetzt offensichtlich nicht so, dass man nicht zumindest manche Abschnitte vom Sounds to Sounds auch mit unserem Radreise-Setup fahren könnte. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt 2000 Kilometer auf einer Straße von der Qualität der Molesworth-Straße hätten fahren wollen. Wahrscheinlich eher nicht.
In diesem halbwegs hübschen, aber etwas eintönigen Hügellandabschnitt da, also jetzt in den Tagen hinter Wellington oder hinter dem Remutaka Rail Trail, da gab es noch zwei Orte, die für uns persönlich wichtige Meilensteine waren, obwohl sie jetzt auf den ersten Blick objektiv, sage ich mal, nicht unspektakulärer hätten sein können, aber für uns subjektiv, für uns persönlich waren sie eben sehr, sehr wichtig. Der erste dieser Orte, das war eine Kreuzung irgendwo in der Pampa, wo wir von der Hinekura Road nach links auf die Longbush Road abgebogen sind. Da gab es auch so einen kleinen Wegweiser an der Kreuzung, der die nächsten Dörfer in den jeweiligen Richtungen angezeigt hat. Also an sich eine Kreuzung wie jede andere, aber diese Kreuzung ist der Ort auf unserer Tour, der am weitesten vom Startpunkt unserer Tour am Karlsruher Schloss entfernt ist, nämlich rund 18.690 Kilometer. Also natürlich gemessen als Luftlinie über die Oberfläche des Erdglobus hinweg. Der halbe Äquator wären ja nur etwas mehr als 20.000 Kilometer. Das heißt, so viel weiter weg von zu Hause, als wir hier an dieser Kreuzung waren, kann man eigentlich gar nicht mehr sein. Ab diesem Punkt, ab dieser Kreuzung, werden wir uns also nicht mehr von zu Hause entfernen, sondern uns zu Hause wieder annähern. Und es ist auch durchaus fraglich, ob wir in unserem Leben jemals weiter von zu Hause weg sein werden, als in diesem Moment, an dieser Kreuzung da in der Pampa. Also dafür müssten wir wahrscheinlich dann schon nochmal irgendwann nach Neuseeland zurückkehren, weil ich wüsste nicht, wo sonst wir noch hinkommen sollten. Der Rest ist ja quasi alles Meer, was noch weiter weg wäre von zu Hause. Aber selbst wenn wir nochmal nach Neuseeland zurückkommen, von dieser Kreuzung aus da geht es in Richtung Südosten, also in der Richtung, die dann noch weiter weg von zu Hause wäre, im Prinzip nur noch 20 Kilometer weiter durch Pampa, Hügelland, bis dann irgendwann die Küste kommt. Und da gibt es nichts mehr, auch an der Küste nicht eigentlich, wofür man da speziell hinfahren sollte. Da ist halt auch einfach nur alles Farmland. Das Einzige wäre vielleicht noch diese vulkanische Banks Peninsula östlich von Christchurch auf der Südinsel. Die könnte vielleicht schon noch ein Besuch wert sein. Also Christchurch selbst würde nicht reichen, um die Kreuzung, an der wir jetzt hier waren, zu toppen, was den Abstand zu Karlsruhe angeht. Aber wenn man auf diese Halbinsel weit genug rausfahren würde, dann wäre es durchaus möglich, noch ein bisschen weiter weg von Karlsruhe zu kommen. Aber naja, also ich meine, ob wir überhaupt nochmal nach Neuseeland kommen, eben weil es so weit weg ist, ist ja schon eher fraglich. Und ob wir uns dann auch noch diese Halbinsel anschauen, ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist schon nicht so klein, dass diese Kreuzung insgesamt in unserem Leben der entfernteste Ort sein wird, den wir erreichen von zu Hause aus.
Dieser entfernteste Punkt vom Tourstart ist aber weder der südlichste noch der östlichste Punkt unserer Tour. Den südlichsten, den hatten wir ja schon auf der Südinsel erreicht, haben wir in Episode 93 auch erzählt. Und den östlichsten Punkt haben wir tatsächlich 2 Tage nach dem entferntesten Punkt an dieser Kreuzung erreicht. Das war auch nichts weiter Spektakuläres. Das war noch nicht mal eine Kreuzung, sondern eine Linkskurve in einer Hügellandstraße. Wir kamen aus Südwesten, aber hinter der Linkskurve ging es dann eben in nordwestlicher Richtung weiter. Somit war die Mitte der Kurve unser östlichster Punkt. Genau genommen bei 175,88 Grad östlicher Länge. Da ist man dann noch 350 Kilometer von der theoretischen Datumsgrenze bei 180 Grad entfernt. Damit liegt der Punkt auch östlicher als Japan, östlicher als Kamtschatka, allerdings nicht östlicher als die Beringstraße, die Sibirien von Alaska trennt. Ja, und am Abend des 4. Tages sind wir dann in der Nähe des Örtchens Woodville am Eingang des Vanuatu Gorges angekommen. Im Süden der Nordinsel gibt es einen Gebirgszug, der sich von der Südspitze der Insel bis ins Zentrum der Insel erstreckt. Der südliche Teil davon ist eben die Rimutaka Range. Der mittlere Teil ist die Tararua Range und der nördlichste die Ruhaine Range. Auf dem Rimutaka Rail Trail hatten wir eben den Gebirgszug schon von West nach Ost überquert, beziehungsweise teilweise auch im Eisenbahntunnel durchquert. Und jetzt, 3 Tage später, wollten wir eben wieder zurück auf die westliche Seite. Und Chris, also unser Host aus Wellington, hat uns empfohlen, den Gebirgszug durch den Manawatu Gorge zu durchqueren. Das ist eine circa 5 Kilometer lange Schlucht, wo der Manawatu River einmal den kompletten Gebirgszug durchbricht und bildet damit die Grenze zwischen der Tararua und der Ruahine Range. Wenn man also hier am Fluss entlang fährt, spart man sich die Höhenmeter der alternativen parallelen Straßen, die eben über die Berge drüber gehen. Der Haken an der Sache, die Straße, die durch die Schlucht am Fluss entlang führt, ist seit 2017 nach ein paar Erdrutschen gesperrt. Aber Chris hat uns versichert, mit dem Fahrrad kommt man trotzdem durch und Leute laufen auch mit ihrem Hund und so weiter durch. Und ja, wir kamen abends an, am östlichen Ende der Schlucht und haben da aber erstmal noch unser Zelt aufgeschlagen, denn da gab es einen kostenlosen Campingplatz, auf dem man auch mit dem Zelt übernachten darf. Und nachdem das Zelt aufgebaut war, bist du dann ohne Gepäck noch auf eine kleine Erkundungstour der Schlucht aufgebrochen.
Ja, als erstes bin ich da mal an einem leuchtend orangen Schild mit der Aufschrift Road Closed vorbeigefahren und danach folgte dann eine Betonbarriere quer über die Straße, wo dann auch nochmal ein Schild stand, dass der Zutritt auch zu Fuß oder mit dem Rad verboten ist. Aber neben diesen Betonblöcken, die da auf der Straße aufgestellt wurden, da war immer noch genug Platz, um einfach mit dem Fahrrad dran vorbeizuradeln. Und dann kam 200 Meter später nochmal eine Barriere quer über die Straße, 2 Meter hoch aus Leitplanken. Also man hat quasi so Stahlrohre vertikal im Boden einbetoniert und daran dann quer mehrere Leitplanken übereinander an diesen Stahlrohren befestigt. Und ja, also es ging wirklich komplett quer von links nach rechts über die Straße. Wie gesagt, 2 Meter hoch, da wäre absolut kein Durchkommen. Allerdings ist ein Teil der Barriere an Scharnieren aufgehängt worden und dadurch gab es quasi so ein schwenkbares Tor, das man mit einem dicken Vorhängeschloss verschließen kann, aber das stand sperrangelweit offen, als ich da angekommen bin. Also bin ich einfach durchgefahren und dann bin ich halt so flussabwärts und mit Rückenwind zu dem Zeitpunkt die alte Straße durch den Canyon runtergerollt, in dem unangenehmen Gefühl, dass ich das später wieder werde zurückfahren müssen, weil das Zelt stand ja schon am östlichen Ende des Canyons und da wollten wir noch die darauf folgende Nacht dann übernachten. Das heißt, da musste ich dann wieder zurückfahren natürlich, aber als ich da jetzt da schon mal quasi in die Schlucht reingekommen bin, wollte ich jetzt schon auch noch wissen, ob man am anderen Ende auch wieder rauskommt tatsächlich oder ob es da nicht vielleicht ein Tor gibt, das das tatsächlich verschlossen ist und wo man eben nicht durchkommt, weil wir wollten ja nicht am nächsten Tag dann, ne, die ganze Schlucht bis ans Ende fahren und dann feststellen, dass wir dann alles wieder zurückfahren können mit Gepäck. Das wäre natürlich auch nicht Sinn der Sache gewesen. Am Hang links und an der anderen Flussseite, am Hang auf der anderen Flussseite, da wächst neuseeländischer Urwald. Auch die Straßenränder waren teilweise schon von der Natur zurückerobert worden. Ich meine, 2017, das ist jetzt ja auch schon echt fast 10 Jahre her im Prinzip, dass die Straße gesperrt ist. An manchen Stellen sind auch schon Fliederbüsche durch den Asphalt durchgebrochen und dann mitten auf der Straße gewachsen. Irgendwo fließt mal so ein bisschen Wasser von einem Bach quer über die Straße und ich bin dann auch nochmal 2-3 Mal vorbeigekommen an so niedrigen Beton- oder Leitplankenbarrieren, die man auch mitten auf, also quasi innerhalb des Canyons irgendwo mal noch quer über die Straße aufgebaut hatte. Aber die wurden alle schon von Leuten vor mir durchbrochen oder umgeworfen, sodass man da auch überall problemlos einfach durch konnte. Und dann war ich im Prinzip schon fast durch die ganze Schlucht durchgerollt, bis dann tatsächlich der Erdrutsch kam, der die ganze Straße verschüttet hat an dieser Stelle. Der Erdrutsch, der war jetzt, wie gesagt, auch schon fast 10 Jahre alt. Das heißt, der ist mittlerweile auch schon wieder von Pflanzen überwuchert. Also das ist jetzt nicht irgendwie loses, steiles Geröll oder so, was jeden Moment wieder abrutschen könnte, sondern das hat sich schon gut gesetzt und verfestigt und wie gesagt total überwuchert mit Pflanzen. Aber es hatte sich eben auch ein schmaler Trampelpfad herausgebildet, der einmal quer über den Erdrutsch hinübergeführt hat. Also ja, ich war da, weiß Gott, nicht der Erste, der da unterwegs war. Und dann ging es eben kurz ziemlich steil auf den Geröllhaufen des Erdrutsches hoch, wo ich aber ohne Gepäck das Fahrrad ohne Probleme schnell hochschieben konnte. Und auf der anderen Seite ging es halt wieder steil runter. Und dann hatte ich auch dieses Hindernis relativ problemlos, nur mit ein bisschen Schieben halt überwunden und konnte weiter auf der Straße fahren. Und dann gab es natürlich noch quasi am Ausgang der Schlucht wieder eine Blockade, ganz am Ende. Diesmal 1,5 Meter hohe Betonblöcke und darüber dann nochmal ein Zaun, insgesamt dann 2 Meter hoch. Zum Glück war aber auch dieser Zaun schon durchgeschnitten worden. Das heißt, es blieben im Prinzip nur die 1,5 Meter hohen Betonblöcke übrig. Und ja, da konnte man halt das Fahrrad ohne Gepäck drüber heben. Also das war jetzt auch nicht so ein Problem. Und danach, da war man dann durch. Das heißt, ich habe da mit dieser Erkundungsfahrt den Beweis erbracht, man kommt durch, wenn man bereit ist, vielleicht 1-2 Mal das Gepäck abzunehmen, damit man dann das Fahrrad besser schieben kann, über den Erdrutsch hinweg oder dann eben natürlich, um das Fahrrad über diese Blockade zu heben. Aber diese Mühen, würde ich sagen, sind es allemal wert, wenn man dafür diese schöne, einsame Straße durch den Canyon fahren kann, durch den schönen Canyon, anstatt sich die Höhenmeter nebendran über die befahrenen Straßen, über die Berge anzutun. Nachdem ich dann wieder zurückkam und wir abends im Zelt saßen, haben wir auch noch mal ein bisschen nachrecherchiert und haben dann noch eine Mitteilung der Straßenbehörde gefunden. Die lese ich jetzt mal in Auszügen vor. Zitat: The old road through Manawatu Gorge is unsafe and should not be entered. We closed off access to the road back in 2017 because of the frequent slips and dangers that this imposed to people using the road. Entering the area could put your life at risk. This includes people on foot, bikes or horseback. Much of the danger isn't visible. Slopes are unstable and structures could fail without warning. For everyone's safety, stay out of the area. Das war ein Facebook-Post tatsächlich, offiziell von der Straßenbehörde. Und darunter hatten mittlerweile über 500 Leute kommentiert, die ziemlich einhelliger Meinung waren, wie zum Beispiel: I'd definitely take my chances on the old gorge road. It's nowhere near as dangerous as New Zealand roads. Do you people have any real concept of what it's like for a cyclist on New Zealand roads? Slips in the gorge are absolutely the very, very least of our worries. Oder ein anderer schreibt: The road is no more dangerous now than it has been for the last 100 years or more. The big slips are stable now. Und noch einen dritten Kommentar will ich vorlesen. It is safer than so many walking tracks around the area. What a waste having it blocked off. Let the people in, if they want to go in, at their own risk. Ja, also angesichts all dieser Kommentare und dass die Blockaden und Zäune auch offensichtlich immer wieder von Locals da, von den Leuten auf die Seite geräumt werden, da sind wir offensichtlich absolut nicht alleine mit unserer Einschätzung, dass das Risiko dieser Straße überschaubar, um nicht zu sagen lächerlich ist. Vor allem, wenn man es auch vergleicht mit irgendwelchen Radwegen, wie der Alps to Ocean, der halt irgendwie auch 20 cm breit an mega steilen Hängen entlang geht und der als Radweg ausgeschrieben ist. Also viel gefährlicher, würde ich sagen, als jetzt hier diese alte Straße durch den Manawatu Gorge. Und ja, also sind wir dann am nächsten Tag entsprechend dann auch mit Gepäck einfach durch die Schlucht durchgefahren.
Und das Gefährlichste war eigentlich, die Fahrräder über die Barrieren drüber zu hieven. Du bist da sogar dabei gestolpert dann beim Unternehmen. Alles andere war vollkommen in Ordnung, obwohl es ja sogar noch geregnet hat.
Also einmal mehr haben sie die ganze Situation mit ihren Scheißbarrikaden unsicherer gemacht, als sie ohne diese Barrikaden wäre.
Ja, und noch viel unsicherer war dann der Teil danach, denn an diesem fünften Tag seit Wellington war es, hinter der Schlucht mussten wir dann nämlich ein paar verkehrsreiche Straßen wählen, wo wir keine andere Wahl hatten. Und das, obwohl es schon nicht der Highway war, dem sind wir schon aus dem Weg gegangen, aber eigentlich halt irgendwelche Nebenstraßen, und aber auch da war recht viel Verkehr in der Gegend. Und ja, in Neuseeland haben ja auch viele dicke Pickups, die dann die gesamte Fahrspur einnehmen, und die fahren auf diesen Landstraßen dann 100 und die bremsen auch nicht gerne ab, selbst wenn Gegenverkehr kommt, und entsprechend ungemütlich ist es dann auf die Dauer. Ja, allgemein habe ich den Eindruck, die Nordinsel ist ein bisschen weniger ruhig als die Südinsel, kann auch an diesem mittleren Bereich der Nordinsel bei den Städten Palmerston, Whanganui in der Gegend liegen, weiß ich nicht. Aber ja, zwischen den Städten gibt es hier im Süden der Nordinsel auch überall, wie gesagt, kaum Natur. Alles nur Privatland, meist Farmland oder auch unschöne Kiefernwälder und ein paar Städte zwischendrin. Und an diesem Tag entsprechend auch nicht mehr so entspanntes Radeln wie ein paar Tage zuvor auf den eisensameren Landstraßen.
Ja, dazu kam ja auch noch, dass der Tag der regnerischste von allen Tagen war, die wir bisher auf der Nordinsel hatten. Für die Mittagspause haben wir zum Glück Schutz unter einem Dach an so einem Sportplatz im Dorf Halcomb gefunden. Und was einen trockenen Platz fürs Zelt am Abend angeht, da haben wir unsere Hoffnungen auf ein kleines Naturreservat um die Tutainui-Reservoirs gesetzt. Auf den Karten heißen die auch Marton-Reservoirs, falls ihr sie da suchen wollt. Jedenfalls ist das so eine kleine, quasi so eine kleine Kaskade aus zwei kleinen Stauseen, die wohl für die Wasserversorgung der Stadt Marton sehr wichtig sind. Und ja, diese Stauseen bzw. das kleine Naturreservat drumherum ist quasi so das einzige Fleckchen weit und breit, das kein Privatland ist. Und es gab da sogar eine kleine Schutzhütte, wo wir halt gehofft hätten, dass wir vielleicht unser Zelt im Trockenen drunter aufstellen können. Aber zum einen war die schon sehr klein und es hat auch schon so halb drunter geregnet und der Boden war zur Hälfte nass. Und außerdem führte auch der Fußweg, der einmal um den See herumführt, mitten durch die Hütte durch. Also man könnte vielleicht die Hütte auch ein bisschen als Tor zum Fußweg bezeichnen, die man eben oder das man durchschreiten muss, um zu diesem Fußweg zu kommen. Und naja, das war halt entsprechend dann nicht so ganz so ideal, wie wir das uns erhofft hatten, um da das Zelt aufzustellen und damit dann vor allem auch diesen Fußweg komplett zu blockieren. Zumal ja auch nicht so ganz klar war, wie legal das jetzt hier gewesen wäre, im Reservat zu zelten. Belinda war der Meinung, sicherlich illegal. Ich habe gesagt, naja, so ganz explizit steht es da aber nicht auf dem Schild. Könnte man sich vielleicht noch irgendwie rausreden. Aber so oder so, wir hatten uns etwas mehr erhofft.
Ja, eigentlich waren wir im Rangitikei District, und das habe ich recherchiert. Das ist bisher der einzige District tatsächlich in Neuseeland, wo Wildcampen überall auch mit Zelt erlaubt ist, weil wahrscheinlich eh alles Privatland ist und es deswegen keinen öffentlichen Grund zum Zelten gibt. Und wo es öffentlichen Grund gibt, wie hier, ist es ein Reservat, wo man dann vielleicht dann doch nicht zelten darf. Naja, mangels Alternativen, und weil du Lust drauf hattest, sind wir dann trotzdem noch auf der Suche nach einem besseren Platz auf dem Fahrradweg um die zwei Seen des Reservats einmal drumherum gefahren. Ja, war an sich ein cooler Weg, also sehr hübsch, viele Enten, schwarze Schwäne, andere Wasservögel unterwegs, natürliche Flora auch drumherum. Hat halt geregnet, war deswegen nicht so besonders schön zu fahren, naja. Aber als wir einmal eben ganz rumgefahren waren und wieder bei der Hütte rauskamen, hatten wir keinen besseren Platz fürs Zelten gefunden, zumindest nicht bei dem Regen eben. Erstaunlicherweise kam trotz des Wetters auch noch eine Mountainbikerin vorbei, Carol. Die hat uns auch noch angesprochen und recht bald hat sie auch gefragt, wo wir vorhaben zu übernachten. Da haben wir halt gesagt, ja, wir wollten hier, aber ist nicht ideal. Und sie hat auch nicht irgendwie gesagt, nee, ist verboten, sondern sie hat vor allem gesagt, das ist aber blöd bei dem Wetter, wollt ihr doch nicht im Regen zelten müssen und so weiter. Also vor allem das war ihrerseits das Problem an der Geschichte, sonst wäre es kein Problem gewesen womöglich. Und dann hat sie uns auch erst angeboten, zu ihr nach Hause zu kommen. Sie hätte noch ein leeres Zimmer da, aber das wäre 8 Kilometer bergab in die falsche Richtung gewesen. Und da hat sie an unseren Blicken schon erkannt, dass das vielleicht nicht so toll ist und hat auch eingesehen, dass es nervig ist, 8 Kilometer. Also in anderen Ländern hätten die Leute doch gesagt, was, 8 Kilometer, da bist du mit dem Auto ja in 2 Minuten oder so. Aber hier ist es verständlich für andere Radfahrer, dass das doch ein größerer Umweg ist. Und dann hat sie aber auch eine andere Idee gehabt, weil sie kennt einen Farmer, der nur 3 Kilometer weiter wohnt, hat den dann auch angerufen und meinte zu uns, ja, er kommt und holt uns ab. Und kurze Zeit später sind dann David und Maureen mit ihrem Pickup auf dem Parkplatz des Reservoirs angekommen.
Ja, wir sind denen dann gefolgt, sind denen dann hinterher geradelt und die haben uns dann zu ihrem Bauernhof, zu ihrer Farm geführt. Und ja, die hatten dann neben ihrem Wohnhaus noch ein voll eingerichtetes Gästehaus auf ihrem Hof stehen und da durften wir dann bleiben. Und das war ein absoluter Luxus für uns. Es gab dann Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, Schlafzimmer, alles drum und dran. Interessant war auch, dass vieles in diesem Gästehaus so ein bisschen Schaf-themed war. Also am auffälligsten waren natürlich die Schaffelle, mit denen viele der Böden dort ausgelegt waren. Aber zum Beispiel auch der Ständer für die Ersatz-Klopapierrolle im Bad hatte 4 schwarze Beinchen und einen Schafskopf. Und die Klopapierrolle selbst, die stellte dann quasi das weiße Fell oder den Hauptkörper des Schafes dar. Und auch der Stiftehalter in der Küche war quasi ein kleines Schäfchen, eine Schaffigur. David und Maureen, die sind aber nicht nur Schaffarmer mit Leib und Seele, sondern sie fahren offenbar auch durchaus ganz gerne Fahrrad. Jedenfalls, als wir dann abends noch ins Haupthaus eingeladen wurden von David und Maureen, um uns noch so ein bisschen zu unterhalten mit ihnen, da lagen da mehrere Bücher über die Radwege in Neuseeland rum, auf dem Couchtisch und so weiter. Und in ein paar Wochen, da haben sie auch einen Urlaub in Australien geplant und wollen dabei dann auch den Brisbane Valley Rail Trail fahren. Das war ja dieser längste Rail Trail Australiens, über den wir in Episode 91 berichtet hatten.
Ja, auch wenn sie jetzt nicht so lange Radreisen wie unsere durchschnittlichen Warm Showers Hosts gemacht haben, war ihnen das Thema Radfahren, also inklusive mehrtägiger Radtouren, auch offensichtlich nicht so ganz fremd. Sie kannten sogar auch Warm Showers, aber sie sind dort nicht angemeldet. Sie meinten, sie sind fernab vom Schuss, wobei das für uns hier sicherlich praktisch gewesen wäre jetzt.
Ja, ich würde auch sagen, das ist eigentlich kein guter Grund, aber ich wollte dann da auch nicht zu missionarisch auftreten in dem Moment.
Und am nächsten Morgen haben wir dann aus unserer gläsernen Terrassentür geschaut, aber da war nur grauer Himmel über den hügeligen Schafweiden zu sehen, also beides, soweit das Auge reicht, und darunter Nieselregen. Zum Glück haben uns David und Maureen direkt angeboten, dass es kein Problem ist, noch eine zweite Nacht zu bleiben. Und das haben wir natürlich gerne angenommen. Also wir können jetzt nicht sagen, dass es an dem Tag nochmal richtig aufgeklärt hat, aber zumindest hat der Regen nachmittags dann mal aufgehört. Und da hat uns David dann eingeladen, eine Rundfahrt über die Farm zu machen mit so einem Gefährt, das ich jetzt schon öfter auf den Farmen gesehen habe, womit die Leute da über die Hügel hochdüsen. Also was Quad-ähnliches. Du hast rausgefunden, dass es wohl Side-by-Side-ATV heißt.
Ja, also ich würde sagen, das kombiniert so ein bisschen die Bauform und den Komfort eines Golfkarts mit der Geländegängigkeit und der Motorleistung eines Quads. So eine Mischung aus diesen beiden. Ich denke, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Ansonsten haben wir auch ein Bild davon in unserer Bildergalerie.
Jedenfalls konnten wir da vorne zu dritt nebeneinander sitzen und damit ist David dann quer über die grünen Hügel gedüst. Und wenn wir den Schafen zufällig näher kamen, konnten wir durch die Windschutzscheibe ganz gut beobachten, wie schnell die so davonrennen können. Also noch schneller, als sie vom Fahrrad normalerweise davonrennen. Insgesamt haben David und Maureen eben vor allem Schafe, aber auch ein paar Kühe. Und sie haben auch erzählt, dass ihr Hauptgeschäft eben weniger die Wollproduktion direkt ist, sondern eher die Schafzucht und der Verkauf von Zuchtschafen an andere Bauern. Und dann haben sie eben verschiedene Schafrassen, eine für Fleisch und eine für Wolle. Außerdem haben sie beklagt, dass offenbar viele europäische Firmen, wie zum Beispiel IKEA, hier viel Farmland aufkaufen, um dann darauf Kiefernwälder zu pflanzen, sodass sie eben durch diese Aufforstung ihre CO2-Bilanz auf dem Papier verbessern können. Und das macht halt zum einen David und Maureens Geschäft kaputt, wenn Schafweiden eben in Wälder umgewandelt werden. Aber außerdem meinten sie, dass es ja auch ökologisch fragwürdig ist, hier eben nicht einheimische Kiefernwälder zu pflanzen, die dann zusätzlich auch noch hässlich in der Landschaft drum stehen.
David engagiert sich dann auch als Freiwilliger in dem kleinen Reservat um die Tutainui Reservoirs, da wo er uns am Tag zuvor aufgegabelt hatte. Also dort wurden wohl vor einiger Zeit alle Kiefern, die dort gewachsen waren oder die man dort vielleicht sogar irgendwann mal gepflanzt hatte, vor langer Zeit, weiß ich nicht. Jedenfalls wurden die Kiefern alle gefällt und dann durch einheimische Pflanzen ersetzt, die man gepflanzt hat. Außerdem wurde dann auch der Fuß- und der Radweg um den See herum angelegt und außerdem noch ein Mountainbike-Trail, der ein bisschen abenteuerlicher ist und wahrscheinlich mit unserem Fahrrad mit Gepäck nicht zu befahren wäre. Und immer Donnerstagabends treffen sich dann Freiwillige am Reservoir, um das Gelände in Schuss zu halten, dieses Reservatgelände. Und wie der Zufall wollte, war gerade Donnerstag, als wir da unseren Ruhetag bei David und Maureen verbracht haben. Und deswegen sind wir dann auch mit David runter zum Reservoir gefahren und haben dort die gepflanzten einheimischen Bäume mit der elektronischen Heckenschere vom drumherum wuchernden Gras und Unkraut befreit. Und wir haben auch unseren Teil dazu beigetragen, dass sich die wildernden Brombeersträucher nicht so gut weiter verbreiten können, indem wir die Brombeerfrüchte gegessen haben. Das war so ein bisschen mein Highlight dieser Aktion.
Ja, ein anderes Team war parallel dazu gerade damit beschäftigt, eine neue, größere Schutzhütte zu bauen. Also künftig finden hier Radreisende vielleicht doch noch einen geeigneten, trockenen Schlafplatz. Gedacht ist die Hütte natürlich nicht dafür, sondern eher für Grillfeste oder Picknicks. David hat erzählt, dass überdurchschnittlich viele Schaffarmer an Depressionen leiden und auch die Suizidraten relativ hoch sind. Ja, wenn man so über die verregneten, endlosen Hügel blickt, in dem Wissen, dass hinter dem nächsten Hügel wieder eine mehr oder weniger identische Schaffarm liegt und es dann auch so über die übernächsten und alle weiteren Hügel endlos so weitergeht, also Schaffarm um Schaffarm, dann kann man sich schon gut vorstellen, dass sich hier vielleicht jeder einsam und verloren fühlt, der da dazwischen wohnt. Zumal die Farmen ja dann doch auch so weit voneinander entfernt liegen, dass man selbst die nächsten Nachbarn eigentlich nie zufällig zu Gesicht bekommt. Und eben da was gegen zu unternehmen, organisieren David und Maureen regelmäßig Treffen zum gemeinsamen Mountainbike-Fahren mit Farmern in der Umgebung, mit anschließenden ja, Picknick oder Grillen. Und dafür ist dann eben auch die neue Schutzhütte gedacht, denn es regnet hier ja oft, wie wir gemerkt haben.
Theoretisch ist es wohl schon auch so, dass dieses Reservoir oder das kleine Schutzgebiet drumherum dann natürlich auch dem lokalen Council gehört. Das ist ausnahmsweise mal kein Privatgelände, sondern quasi öffentlicher Grund, für den eigentlich das Council zuständig ist. Aber David hat erzählt, dass die sich halt da irgendwie nicht groß drum kümmern und dass die auch froh sind, dass es die Freiwilligen tun, sich darum zu kümmern. Und im Gegenzug nimmt es dann das Council aber auch mit den Vorschriften wohl nicht so genau immerhin. Also was weiß ich, irgendwie jetzt wahrscheinlich mussten die jetzt dafür diese Hütte keine Baugenehmigung einreichen. Und David meinte auch, dass da jetzt nicht alle, die mit einer Kettensäge hantieren, einen Kettensägenschein haben. Aber naja, er hat halt gesagt, dass die machen einen guten Job und solange sie einen guten Job machen, guckt das Council dann da auch nicht so genau hin und es ist ihm relativ egal. Also vielleicht eine Win-Win-Situation.
Ja, und auch für uns bei der Aktion am Reservoir wird uns nämlich auch Kim vorgestellt. Die ist gerade hier in der Gegend zu Besuch bei ihren Eltern, aber wohnt eigentlich in Ovango, also 3 bis 4 Fahrradtage weiter nördlich und direkt oder quasi direkt an unserer Route. Ja, und die hat uns dann eingeladen, bei ihr zu übernachten, wenn wir in Ovango vorbeikommen. Was an sich ja schon eine unfassbar glückliche Fügung ist in diesem schon unfassbar unglaublichen Zufall, dass wir schon bei David und Maureen übernachten durften. Aber es sollte noch eine viel glücklichere Fügung werden, als uns an diesem Zeitpunkt bewusst war. Jedenfalls an diesem Tag, als wir von der Freiwilligenaktion zurück waren, haben wir auch noch mit David und Maureen Abend gegessen. Und was gab's auf der Schaffarm?
Es gab Lammbraten natürlich, was auch sonst. Mit Kartoffeln und Gemüse. Das Regenwetter, das wir da in diesen Tagen hatten, das hat es sogar in einen Artikel auf tagesschau.de geschafft. Ich weiß nicht, ob auch in der eigentlichen Tagesschau darüber berichtet wurde, aber zumindest auf tagesschau.de war das Thema. Besonders auch, weil es die Region weiter nördlich auf der Nordinsel von Neuseeland noch heftiger erwischt hat, als da, wo wir unterwegs waren. Also da wurden wohl an manchen Orten Rekordniederschläge gemessen. Und an der Nordostküste von der Nordinsel, da wurde auch ein Campingplatz unter einem Erdrutsch begraben und es gab wohl auch Tote dort. Die Ursache dieses ganzen Regenwetters, das sich da jetzt ja schon tagelang erstreckte über Neuseeland, war wohl die sogenannte Tropical Disturbance 05F. Also das ist ein tropisches Tiefdruckgebiet, das dann eben entsprechend in den Tropen, also weiter nördlich, entstanden ist und dann nach Süden gezogen ist und schließlich Neuseeland erreicht hat. Es wurde zwar wohl noch nicht als Zyklon eingestuft, also das wäre dann quasi die nächststärkere Stufe, das heißt, da hätte man dann noch höhere Windgeschwindigkeiten und dieses Sturmsystem wäre wohl auch ein bisschen stärker ausgeprägter strukturiert, also zum Beispiel mit einem klar abgegrenzten Sturmauge in der Mitte. Also ganz so krass war es wohl nicht, aber es war quasi die Vorstufe zum Zyklon und entsprechend hat es halt trotzdem für tagelangen Regen auf der Nordinsel hier in Neuseeland gesorgt, als es dann da sehr gemächlich drüber hinweggezogen ist.
Ja, und das war auch noch nicht zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt beim Erzählen sind, vorbei. Die Wettervorhersage war nämlich eindeutig, dass das Ganze auch noch ein paar Tage anhalten würde. Nach dem Ruhetag bei David und Maureen war das Wetter aber morgens zumindest etwas besser, also kein Regen und es gab sogar Sonnenschein. Also haben wir uns von David und Maureen verabschiedet, die ja nicht nur eine riesige praktische Hilfe für uns waren, sondern einfach auch wirklich nette und sympathische Menschen. Ja, das Wetter hielt an diesem Tag auch erstaunlich lange. Also zwischendurch hatten wir immer mal wieder ein bisschen Sonne. Aber nachmittags hat dann doch auch wieder Regen eingesetzt.
Es gab da dann an diesem Ort, zu diesem Zeitpunkt für uns mehrere alternative, parallele Routen, die wir hätten nach Norden verfolgen können, die alle in erster Linie Flusstäler folgen, verschiedenen Flusstälern. Vielleicht können wir die mal kurz aufzählen, von West nach Ost. Also sie verlaufen von Süd nach Nord, aber ich zähle sie jetzt von West nach Ost quasi auf. Die erste Route, die geht am Whanganui River entlang. Da gibt es dann auch ein paar Campingplätze. Da geht auch der TA durch, also ne, der Radweg, die Radroute durch ganz Neuseeland, die verläuft da auch entlang. Und deswegen nehmen, soweit ich das beurteilen kann, quasi alle Radfahrer, fast alle Radfahrer diese Route. Dann eins weiter östlich kommt dann der Mangafero River. Da führt die Hauptstraße, der State Highway 4 entlang. Das ist dann mit dem Fahrrad auf jeden Fall nicht zu empfehlen im Vergleich zu den anderen Alternativen. Noch eins weiter östlich kommt dann der Whangaihu River. Klingen alle ein bisschen ähnlich, aber Whanganui, Mangavero und jetzt Whangaihu River. Und ja, die Straße hat null touristische Infrastruktur wie Campingplätze. Ist auch wirklich nur eine kleine Straße, quasi kein Verkehr. Wahrscheinlich auch, weil es da mal 16 Kilometer Schotter gibt in der Mitte und außerdem da noch der Burma Hill drin liegt, ein ziemlich steiler Anstieg, für den man vielleicht sogar manche sagen würden, dass man ein Allrad braucht. Trotzdem sind es insgesamt die wenigsten Höhenmeter, also es geht am wenigsten hoch und runter die ganze Zeit, trotz dieses steilen Anstiegs in der Mitte und es ist auch die kürzeste Strecke und deswegen haben wir uns letztlich unterm Strich für diese Route entschieden und noch eins weiter östlich gäbe es dann noch das Turakina River Tal. Da wäre wahrscheinlich auch nichts los, also könnte man bestimmt auch gut mit dem Fahrrad fahren, aber da hätte man dann noch einen deutlich längeren Schotterabschnitt. Ein weiterer Vorteil unserer Route, also entlang des Whangaihu Rivers, war auch, dass auf der Straße so wenig los ist und die Gegend dort auch so untouristisch ist, dass wir da erstmals in Neuseeland einfach wild direkt am Straßenrand gezeltet haben.
Ja, anders als im populären Whanganui River Valley ist das hier, soweit wir wissen und uns informiert haben, sogar ausnahmsweise auch mal legal, da selbst ohne self-contained zu sein, zu zelten. Wahrscheinlich, weil halt eigentlich überall, wie gesagt, Schafweiden sind und Zäune neben der Straße. Deswegen haben wir auch nichts anderes gefunden, als uns direkt neben die Straße zu stellen. Ja, und als wir an diesem Platz ankamen, wo dann eben mal so eine Bucht neben der Straße war, sodass man sich eben nicht ganz direkt neben der Straße hinstellen musste, sondern leicht minimal abgeschieden.
Also sagen wir 3 Meter neben der Straße und nicht 50 Zentimeter?
Genau, als wir da ankamen, da hatte der Regenschauer gerade mal kurz aufgehört und wir haben die Chance genutzt und das Zelt schnell aufgebaut. Aber bevor wir fertig wurden, hat es natürlich wieder angefangen zu regnen. Und auch die Taschen waren eben dann wieder nass, mussten sie dann also nass ins Zelt stellen. Das war ein bisschen unpraktisch. Auch nachts hat es immer wieder geregnet. Aber als wir morgens dann aufgewacht sind, war es ruhig. Keine Regentropfen, die aufs Zelt geprasselt sind. Wir sind also aus dem Zelt gekrochen, haben unsere Räder bepackt. Und gerade als wir das Zelt abbauen wollten, was passiert? Natürlich, der Regen fängt wieder an. Genau kurz vorher, nicht mal 5 Minuten warten können, sodass jetzt also wieder alles nass wurde. Und dann haben wir also mal wieder unsere Zelt im Regenabbautechnik angewandt. Das heißt, wir sind uns das Außenzelt gekrochen oder einer von uns, erst das Innenzelt ausgehängt, unterm noch stehenden Außenzelt dann eingepackt. So bleibt es halbwegs trocken. Die Ecken sind natürlich trotzdem nass, aber immerhin ist es nicht pitschnass. Und dann haben wir das Außenzelt eben uneingepackt, einfach zusammengerollt und hinten aufs Fahrrad gespannt, sodass es halt weiter einregnet, wenn man losfährt, aber ist ja sowieso schon klatschnass.
Die 16 Kilometer Schotter, von denen ich da gesprochen habe, die entlang dieser Route da anstehen, die sind wir dann also komplett durch den Regen gefahren an diesem Vormittag. Haben dann auch im Regen den, wie gesagt, sehr steilen Burma Hill hochgeschoben. Ausnahmsweise haben wir mal geschoben überwiegend, was wir sonst relativ selten tun. Ein bisschen in der Hoffnung, dass man unter den Regenklamotten dadurch dann nicht ganz so sehr schwitzt. Das war so ein bisschen mal, ich denke, wenn es nicht geregnet hätte, wären wir wahrscheinlich überwiegend gefahren. Aber naja, in dem Fall haben wir geschoben. Die Schotterstraße war zum Glück relativ gut gemacht. Also man hat dann schon an der obersten Schicht der Schotterstraße gemerkt, dass sie auch völlig durchweicht ist und da wahnsinnig viel Wasser in der Schotterstraße gespeichert ist. Aber sie wurde nicht wirklich matschig, also sie hat sich echt weiterhin ganz gut befahren lassen. Nur unsere Spuren haben sich wirklich sehr, sehr deutlich hinter uns in der Schotterstraße, also die Reifenspuren, die haben sich da sehr, sehr deutlich eingeprägt, so die quasi der oberste halbe Zentimeter der Straße, da war es quasi so ein bisschen matschig, aber darunter war dann fest und dann konnte man schon ganz gut fahren.
Ja, aber im Vergleich zu den Tagen zuvor war es nicht so, dass der Regen uns immer wieder kleinere Verschnaufpausen zugestanden hat. Es hat einfach stundenlang durchgeregnet, ohne die kleinste Unterbrechung. Es ist einfach nur mal ein bisschen schwächer geworden, hat aber weiterhin geregnet oder es ist mal stärker geworden und hat uns total eingenässt noch zusätzlich, obwohl wir ja eh schon nass waren. Das war zusätzlich auch noch unangenehm, weil unsere Taschen nach 3,5 Jahren halt nicht mehr 100%ig dicht sind. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben, aber wenn man die einrollt, ist es immer an der gleichen Stelle gewesen und da bilden sich in den Kanten so Falten, so kleine Löchchen und da kommt dann doch Wasser rein oder an anderen Stellen, die man einfach nicht so sieht. Und Mikrolöcher sind oben in meiner Lenkertasche überall drin, sodass da das Wasser reinkommt. Da ist ja so noch so eine Plastikschicht von innen drunter. Deswegen, die kann ich bei meiner Lenkertasche aufmachen, weil die mittlerweile so kaputt sind und da kann ich genau sehen, dass da das Wasser reingekommen ist. Also es ist nicht perfekt und wir haben auch schon versucht, da diese Löchchen zu kleben mit Alleskleber, mit diesem Patex Repair Extreme, was teilweise gut funktioniert hat, dort wo man die Löcher erkannt hat, aber man kann sie halt nicht überall sehen und deswegen, ja, ist es immer noch nicht 100%ig und also es hat schon geholfen, aber es gibt halt immer noch ein paar Löchchen, die wir wohl nicht bemerkt haben und wo dann irgendwie plötzlich doch was sich feucht angefühlt hat nach Regen, wenn man reingefasst hat. Und dadurch hat man eben die Sorge, wenn es halt die komplett den Tag durchregnet, dass am Abend irgendwie noch Wasser unten in den Taschen steht oder dass der Schlafsack feucht geworden ist oder ob gar was zur Elektronik vorgedrungen ist, die eigentlich in den Taschen drin ist, dort verstaut, wo eigentlich bisher noch nie was nass geworden ist. Aber wer weiß, wenn es so viel regnet. Und das ist halt so eine Sorge. Man kann es ja nicht prüfen zwischenzeitlich. Man regnet die ganze Zeit durch. und es gab auch keinerlei Möglichkeiten, sich unterzustellen. Also das war schon unangenehm.
Ja, erst dann für eine späte Mittagspause haben wir dann zum Glück einen alten Kuhstall am Wegesrand gefunden. Der stand auch eigentlich noch hinter einem Zaun mit Tor, aber das Tor war nicht verschlossen und das haben wir dann einfach aufgemacht, das war uns dann auch egal. Und haben dann unsere Räder durchs Tor und zum Stall geschoben. Hinten im Stall lag überall Kuhscheiße, aber vorne gab es so, weiß ich nicht, 2 Quadratmeter Beton, der überwiegend frei von Kot war. Und da haben wir dann halt unsere Campingstühle aufgebaut. Und ich habe dann auch echt gleich wärmere Sachen angezogen. Also ich während dem Fahren, ist ja nicht kalt so, ne? Gerade nach dem Burma Hill, nachdem man da hoch ist. Ich hatte auch kurze Hosen an teilweise dann und so. Da war es dann schon warm, aber mir war halt klar, wenn wir jetzt da Pause machen, dann wird es kalt. Und dann habe ich auch gleich eine lange Hose angezogen und auch oben noch eine zusätzliche Jacke unter die Regenjacke. Aber ja, das hat in dem Tag dann auch nicht gereicht. Also wir haben trotzdem gefroren, einfach weil wir wahrscheinlich halt doch stärker durchnässt waren als an den Tagen zuvor. Und dass wir halt dann da während der Mittagspause frieren, das war auch dann einigermaßen neu und besonders unangenehm an diesem Tag. Wir hatten dann in dem Stall auch ein bisschen Empfang, Internetempfang, und haben uns dann mal die Wettervorhersage angeschaut. Und ja, das war auch relativ ernüchternd, weil demnach sollte der stärkste Regen erst nachmittags einsetzen. Also der stand uns im Prinzip noch bevor. Und er sollte dann im Prinzip auch erst wieder in der folgenden Nacht zurückgehen. Aber jetzt auch nicht auf null. Also es sollte halt einfach nur nachts ein bisschen weniger regnen als dann am Nachmittag. Und das war schon ein bisschen zum Verzweifeln, als wir da halb frierend in diesem Kuhstall, in dem vollgeschissenen Kuhstall, unsere Mittagspause gemacht haben, uns da zusammengekauert haben und ja, vorm Kuhstall hat es halt geregnet.
Aber als wir wieder aufgebrochen sind, ja, ist bald das Unerwartete passiert. Der ununterbrochene Regen, der ist in eine Vielzahl von kleinen Schauern übergegangen und zwischendurch hat sogar mal kurz die Sonne rausgeguckt und ein bisschen was getrocknet. Ja, und von dieser unerwartet positiven Wendung, also auf sehr niedrigem Niveau positiv beflügelt, sind wir dann doch noch zu unserem anvisierten Schlafplatz für die Nacht durchgefahren. Der lag kurz hinter dem Ort Ohakune. Mit Ohakune sind wir dann außerdem aus dem Schaffarmland so ein bisschen rausgekommen und wieder in einer sehr touristischen Region angekommen. Und ab Ohakune gab es dann auch einen Bike Trail, dem wir für so gut 10 Kilometer folgen konnten, und zwar den sogenannten Old Coach Road Track. Und am Rande dieses Radwegs gibt es an einer Stelle ein riesiges Viadukt einer alten Eisenbahntrasse. Obwohl das Viadukt jetzt nicht direkt in die Radroute integriert ist, sondern eine seitliche Sackgasse ist, bei der es auf der anderen Seite nicht weitergeht, haben sie es so hergerichtet, dass man über das Viadukt rüber auf die andere Talseite fahren kann, mit dem Fahrrad eben. Und von dort müsste man dann halt eben wieder über das Viadukt zurück, um zum Radweg zurückzukommen. Aber dort auf dieser anderen Talseite, da gibt es eben eine Toilette und einen Picknickplatz. Das ist zwar kein ausgewiesener Zeltplatz, also Zelten wahrscheinlich nicht so legal, aber wer kann zwei Radfahren bei dem scheiß Wetter verübeln, wenn sie da ihr Zelt aufbauen? Zumal es ja eine Toilette gab. Also waren wir da gerade auf dem Viadukt rüber zum Picknickplatz und natürlich hat da ein neuer Regenschauer eingesetzt, haben es also wieder nicht rechtzeitig geschafft, das Zelt noch im Trockenen aufzubauen. Wir haben uns dann erstmal kurz im kleinen Toilettenhäuschen untergestellt, also war nicht größer als ein Dixi-Klo, aber hatte zumindest ein Dach. Haben gewartet, bis der größte Schauer soweit durch war, sodass wir das Zelt aufbauen können, ohne dass das Innenzelt total eingenässt wird dabei. Da haben wir auch eine kurze Lücke im Regen dafür gefunden, mussten uns aber beeilen. Und als das Zelt stand, hat es wieder heftiger geregnet. Wir sind schnell ins Zelt gekrochen, haben auch komplett in der Apsis gekocht, also komplett zugeschlossen quasi das Zelt. Immerhin, die Schlafsäcke waren nicht so nass geworden, also meiner war nur ein bisschen feucht am Ende, eigentlich am Fußende, sodass wir uns da trotzdem einkuscheln konnten, die uns schön gewärmt haben. Und auch wenn draußen der Regen getobt hat und aufs Zelt geprasselt ist, immer wieder durch die ganze Nacht, also on and off Regen quasi wieder die ganze Zeit, im Zelt und im Schlafsack war es trocken genug und warm, sodass wir eigentlich ganz gut schlafen konnten.
Ja, und am nächsten Morgen haben wir dann das Zelt natürlich wieder mit unserer Zelt im Regenabbautechnik abbauen müssen. Und danach ging es dann eben zurück übers Viadukt, weiter über den Old Coach Road Track. Der hat dann auch echt durch einen wirklich schönen Wald geführt, also durch einen der ausgeprägtesten Baumfarnwälder, die wir bisher gesehen haben. Fast noch ein bisschen, also der Anteil an Baumfarn im Wald war quasi fast noch höher als bei den baumfarnreichsten Wäldern an der Westküste von der Südinsel, würde ich sagen. Also war wirklich, wirklich cool, wirklich was Besonderes. Und er war natürlich auch sehr, sehr triefend nass. Wahrscheinlich auch der triefendste neuseeländische Urwald, durch den wir bisher gefahren sind. Der Wald ist Teil des Tongariro Nationalparks. Das heißt, an dem Beispiel kann man sehen, dass dort, wo der Wald, wie eben hier im Nationalpark, nicht zugunsten von Schafweiden gerodet wurde, da sieht der Wald auch hier auf der Nordinsel, also der Urwald hier auf der Nordinsel, dem Wald an der Westküste der Südinsel, eigentlich gar nicht so unähnlich. Auf jeden Fall war es echt ein cooler Radweg, wenn auch halt nur ein eher kurzer. Und danach mussten wir dann für 20 Kilometer erstmal auf den State Highway 4 fahren. Da kam dann das Wasser nicht mehr nur von oben, sondern auch von rechts. Wenn die Autos, die uns da überholt haben, das Straßenwasser aufgewirbelt haben. Und gleichzeitig kam das Wasser aber auch noch von links, denn wir hatten da irgendwie Westwind, also der Wind kam von links und hat uns dann auch das Regenwasser in die Ohren gepeitscht. Also das war insgesamt jetzt auch nicht so eine wahnsinnig angenehme Erfahrung.
Im Ort Vallmarino mussten wir uns dann entscheiden. Entweder fahren wir wie geplant den Umweg über den sogenannten Fisher's Track, zelten dort irgendwo und dann am Tag drauf die Kawautahi Road nach Ovango. Da führt auch eine Radroute drüber. Deswegen haben wir das auch so geplant. Beides wären allerdings Schotterstraßen, quasi ohne Verkehr. Oder eben, wir bleiben einfach auf dem State Highway 4, der uns dann direkt ohne Umwege und noch am selben Tag nach Ovango zu Kim führen würde. Das Wetter hat eine eindeutige Sprache gesprochen und am Abend kamen wir nach weiteren 20 Kilometern auf dem State Highway 4. Diesmal aber wenigstens alles bergab, also ging relativ flott. Am Abend kamen wir dann eben bei Kim an. Es war Sonntag, das war gestern. Laut Vorhersage soll das Wetter ab Mittwoch wieder besser werden. Und Kim hat zum Glück sofort gesagt, bleibt so lange ihr wollt. Sie weiß, wie das Wetter so aussieht und wir müssen jetzt nicht im Regen weiterfahren. Wir sind unendlich dankbar dafür und haben damit wohl das Schlimmste erstmal hinter uns, hoffentlich.
Ja, und das ist dann vielleicht damit auch ein ganz gutes Happy End für diese Episode. Von unserer Zeit bei Kim würden wir dann eher erst in der nächsten Episode berichten. Womöglich schnüren wir da auch nochmal die imaginären Wanderstiefel, die wir eigentlich nicht dabei haben. Schnüren wir unsere Schuhe nochmal zu einer Wanderung. Schauen wir mal, ob das klappt. Und ansonsten erzählen wir dann, wie der letzte Abschnitt unserer persönlichen Tour Aotearoa so gewesen sein wird. Ein besonderes Highlight, das hier in aller Radfahrermunde ist, das steht auf jeden Fall noch auf unserem Plan. Und außerdem wollen wir dann in der nächsten Episode auch verraten, wie es für uns nach Neuseeland weitergehen soll. Also, falls euch das interessiert, abonniert unseren Podcast, um die nächste Episode auf keinen Fall zu verpassen. Und bis dahin dann alles Gute und tschüss.
Tschüss.